Der aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das Thema das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen zum 7. Teil des aventurischen Podcasts. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn heute haben wir keinen Ulysses-Mitarbeiter oder einen langjährigen Autoren da, sondern wen haben wir heute da?
Hallo, ich bin der Sven und ich bin weder verwandt, verschwägert oder sonst irgendwie angebunden mit irgendjemandem von Ulysses. Also ich glaube es jedenfalls nicht. Vielleicht früher mal, aber das weiß ich nicht, wen man so mal so auf Partys trifft.
Ja. Genau, sehr gut. Wir haben heute nämlich jemanden im Podcast, der noch weniger von DSA weiß als ich. Das ist eine besondere Sache, Sven, denn ich bin eigentlich der Anfänger-Podcaster, der erst vor einem Jahr mit DSA angefangen oder glaube ich jetzt 1,5 Jahre, lass mich nicht lügen, und ich eigentlich den Podcast so mache, dass ein Anfänger sich DSA anguckt und sozusagen mit einem sehr unvoreingenommenen Bild hinkommt, aber du hast ja im Gegensatz zu mir früher schon mal gespielt, ne? Das schwarze Auge ist ja nicht unbekannt.
Nein, das ist mir natürlich definitiv nicht unbekannt. Ich habe das in den 90er Jahren gespielt und das auch relativ lange. Und dann war das halt irgendwann so, dass sich der Freundeskreis so ein bisschen, also da diese Gruppe aufgelöst hat, ich halt auch umgezogen bin und das eigentlich komplett aus dem Auge verloren habe. Also es hat ja bei mir immer, ich bin halt quer durch Deutschland immer wegen Jobs gereist, also ich komme eigentlich aus NRW und kenne also auch wirklich, ich bin damals regelmäßig in Erkrath vorbeigefahren an Fantasy Productions. Die waren nämlich in der Nähe vom Erkrather Bahnhof. Und da fand ich immer so, ach, guck mal, da ist DSA her. Und jetzt ist es ja, wie du schon sagtest, Ulysses. Das war mir zum Beispiel auch gar nicht bekannt. Aber jedenfalls, ja, und in der Zeit habe ich das gespielt. Und wie gesagt, dadurch, dass ich so viel umgezogen, jobtechnisch, dann ja halt, woher du mich ja kennst, irgendwann in die Spielebranche gewechselt bin und da Podcast, Video-Dinger, sonst irgendwas mache, redaktionellen Kram. Ja, hat sich das fast 20 Jahre kein DSA gegeben bei mir.
Sehr gut. Genau, warum du im Podcast bist, liegt ja daran, dass du, sag ich mal, auch ein kleiner Nerd bist, ne? so winzig, so ein kleines bisschen. Ich kenne dich ja wahrscheinlich schon länger, du hast ja eine Wahnsinnskarriere hinter dir, also du warst gefühlt überall. Also ich habe das Gefühl, dass du ja nicht nur in der Spielebranche bist, ich habe dich ja kennengelernt durch eine super interessante Sendung, nämlich Retro-Bla, was ihr macht. Ist doch noch richtig, ne? Macht ihr noch, oder?
Genau. Machen wir noch, gerade ist ein bisschen Pause, weil halt einer weggezogen ist und im Sommer ist halt immer extrem. Der Seb hat halt durch seinen Job, also der macht ja Livestreaming, also auch wirklich beruflich, den buchen ja Firmen und so, damit er so Events macht und so, das läuft ganz gut für ihn. Und er ist da ständig unterwegs. Und für mich ist immer so Sommer, wo für viele Sommerpause ist, ist für mich halt durch Comic-Con und Gamescom ganz, ganz viel Vorbereitung, weil ich für die Gamescom das Cosplay Village hauptverantwortlich mit organisiert, zusammen mit dem Tommy Krabbeis zusammen. Und ja, das ist halt, da ist halt krass, ne? Es ist halt jetzt in einem Monat und dementsprechend ist bei mir halt viel zu tun. Und ja. Also deshalb, ja, kleiner Nerd ist, trifft's genau, ne? Also
magst du uns ein bisschen erzählen, was du alles machst? Weil du machst ja wirklich einen Haufen. Also hast ja gefühlt wirklich schon so gut wie jeden nerdigen Job gehabt, den ich mir so vorstellen kann, oder?
Ja, eigentlich schon. Also es ist so, ich bin freiberuflich tätig, hauptsächlich in der Gaming-Branche. Ich sage immer so salopp, ich mache für Geld alles. Das kann man auch so zusammenfassen. Also ich habe vor wirklich fast zehn Jahren angefangen, in der Games-Branche zu arbeiten, habe die verrückte Idee gehabt, hey, du kannst ja Videos machen. Hab dann den Retro-Hunter entwickelt, indem ich eine Sendung, in dem ich als dicke Indiana-Jones-Kopie immer ein tolles Spiel und ein schlechtes Spiel und vorstelle, das hat damals der Jörg Langer entdeckt von Gamers Global. Und der war ja früher hier, ich glaube, was war das, PC, nee, GameStar, GameStar.
Der hat alles gemacht. PC Joker, glaube ich, was hat er gemacht? Er ist, glaube ich, der erste richtige Redakteur gewesen, der ein Spielemagazin gemacht hat. Also, die haben ja, glaube ich, mit der PC Player angefangen.
PC Player, genau. Also, er ist einer dieser Urgesteine und der hat das gesagt, Sven, wie sieht's aus? Ich würde dich da gerne für bezahlen. Und das war dann so, ich gedacht habe, okay, krass, das läuft ja doch ganz in Ordnung. Habe für den Videocontent produziert und bin dann irgendwann bei Spieletipps gelandet, weil der Chef davon ein paar Videos gesehen hat und hat gesagt, hier, du kennst dich ja auch mit Social Media aus, möchtest du nicht bei uns Social Media Sachen machen? Und habe dann erstmal freiberuflich Spieletipps gemacht, bin dann richtig da reingewechselt, habe das dann 2,5 Jahre festangestellt bei Spieletipps gearbeitet. Ich hatte vorher ja den Jo Hesse kennengelernt, schon ein paar Jahre vorher. Ist halt auch einer meiner besten Freunde geworden. Und dann habe ich natürlich die Chance ergriffen, mit ihm zusammen zu arbeiten und habe das gemacht. Und dann ist dann irgendwann ist ja Spieletipps verkauft worden an Ströer und kurz vorher habe ich aber auch aufgehört. Und bin wieder freiberuflich in die Branche gewechselt. Tja, und mache dann wirklich alles. Also ich, wie gesagt, ich arbeite für Comic-Cons. Ich schreibe immer noch, hauptsächlich für Virus und Koneko, hauptsächlich Gaming-Sachen, aber habe jetzt auch so Artikel, eigentlich so Stranger Things geschrieben, solche Geschichten. Dann veranstalte ich hier und da mal so Events. Wenn mich da jemand anschreibt, habe ich auch vor 2 Jahren Wolfenstein Release Event für Bethesda gemacht. Dann habe ich jetzt gerade dieses Jahr den Retro Game Day im Rahmen der Hessen Games Week organisiert, so ein Retro-Event.
Da hast du auch die Orkenspalter, glaube ich, kennengelernt, ne, wenn ich das richtig
verfolgt habe. Die Orkenspalter kenne ich eigentlich schon länger. Das Witzige ist, ich habe 2014 mit Cosplay angefangen. Und mein erstes Cosplay war halt Ghostbusters. Und die haben mich witzigerweise das erste Mal interviewt, als ich das, ich war zum zweiten Mal, und das haben wir die Tage mal lustigerweise gefunden, ich so, ey, irgendwie, wir hatten schon mal ein Interview, und dann habe ich das Interview gefunden von 2014, und der Nico von Orkenspalte, der meinte direkt so, aber da erinnere ich mich noch dran, das kann gar nicht so lange her sein, ich so, ja doch, es ist leider so lange her, und die Orkenspalte kenne ich auch schon über die Comic-Con, weil wir hatten die auch schon auf der Comic-Con gehabt. Da hat die Moira auch Moderation gemacht. Die kommen jetzt auch zu uns auf die Gamescom, weil die den Tommy natürlich kennen und da immer was machen. Also daher kenne ich die von den Orkenspalter. Ich war jetzt auf der CCXP, da hatten wir ja so In-Game-Character haben wir Cards Against Humanity gespielt. Also ich
das war super lustig.
das freut mich. Ja, ich fand es auch sehr amüsant. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ne? Also ja, ne? Also wie gesagt, ich mache halt alles, was so anfällt. Wie gesagt, aktuell ist halt ganz, ganz großes Thema die Gamescom für mich, die nächsten Comic-Cons, die anstehen. Ja, ne? Also ja, so sieht mein Arbeitsleben aus.
Vor allem, du erzählst es so, als ob du irgendwie auf dem Bau arbeiten würdest. Ich finde das spannend. Also jeder andere würde sagen so, wow, das ist der coolste Job der Welt.
Nein, ist es. Also ganz klar, nein. Also ich bin, es ist einerseits der coolste Job, es ist aber auch ein Höllenjob.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Weil du auch teilweise, dann hast du natürlich Monate, läuft es halt nicht so gut. Andererseits, die Gamescom sind und jede Comic-Con sind 14 Stunden Arbeitstage, die du hast. Bei der Gamescom geht das dann ungefähr von Samstag bis Samstag durch. Also das ist schon, du arbeitest, also das ist halt krass, wenn du Artikel schreibst, unter Zeitdruck. Und das Problem ist bei mir, ich schreibe gute Artikel, wenn ich unter Zeitdruck stehe. Das heißt, ich kann für einen Artikel 4 Wochen haben, ich fange an, den ein paar Tage vorher zu schreiben. Ist halt leider so. Ne? Ich kann auch nicht, wenn er sagt, ja, Artikel, mach den fertig, wenn du willst. Ich brauche eine Deadline bei sowas. Sonst wird das nichts. Nein, aber ich bin da immer dankbar dafür. Also ich werde dafür bezahlt, wofür andere Leute auf Events bezahlen.
Ja, aber du arbeitest halt auch, wenn andere Spaß haben. Ne? Also du musst eigentlich gucken, dass wenn du arbeitest, bringst du anderen Spaß. Das heißt, ich kann mir vorstellen, gerade zu Cosplay, also wenn ich gehört habe, eine der positivsten Sachen, die ich über CCXP gehört habe, ist, dass die Cosplayer sich gefreut haben, dass sie Umkleidekabinen haben. Das war so richtig das krasseste Feedback. Und wie ich mir, also ich frage mich dann, wie ziehe ich diese Klamotten an? Du hast ja zum Beispiel ein Cosplay, was ich mir sehr gut vorstellen kann, wäre dein Peter Griffin. Das ist was, da schwitzt du, glaube ich, nicht so extrem drin. Das ist alles entspannt, aber wenn ich dann irgendwie sehe, irgendwie die Cosplayerin mit irgendwie, was weiß ich, World of Warcraft Cosplays mit irgendwie riesen Schulterpolstern, die irgendwie aus Pappmaché gebaut sind. Du musst doch da innen nicht zugrunde gehen in so einem Cosplay.
Und weißt du, was das Krasse ist? Wenn ich den Peter Griffin cosplaye, dann kommt so jemand zu mir an und sagt, boah, das ist das geilste Cosplay, was ich jetzt auf diesem Event gesehen habe. Und ich so, Alter, hast du mal im Spiegel geguckt? Ich ziehe die Sachen morgens an. Das Einzige, was ich schminktechnisch mache, ist mir das Hodenkinn mir drauf zu malen. Und dann erzählst du mir gerade, das ist das Geilste, was du gesehen hast? Ja, nein, das ist so geil. Und auch die Stimme und wie du den nachmachst, das ist ja so super. Und ich so, Alter, wie lange hast du gebraucht, um mich anzuziehen? Ja, 3 Stunden. Ich so, ja, merkst du noch was, ne? Und das ist halt wirklich so krass, ne? Ja, klar, natürlich, also wenn ich auf einer Comic-Con arbeite, heißt das für mich, ich bin da nicht mehr im Cosplay. Also das ist ganz klar, ne? Du hast viel organisatorisch zu tun und ne, also du bist da halt wirklich, wie gesagt, 14, 15 Stunden, aber du hast natürlich das, was andere dann nicht haben. Du hast halt im Hintergrund, du arbeitest mit den Schauspielern zusammen, du hast mit großen Cosplayern zusammen. Das macht dann schon auf jeden Fall Spaß. Also ich würde es ja nicht machen, wenn ich da keinen Bock drauf hätte.
Also ist ja, die Cosplay-Szene noch nicht versnobbt. Also die sind wirklich alle noch. Also ich war ja sehr überrascht, ich komme ursprünglich auch aus dem Gaming mehr. Also ich war StarCraft 2 Caster, ja, habe solche Sachen gemacht, CSGO, und habe da eine sehr toxische Community kennengelernt. Ja, die einfach wirklich durchaus öfters mal Cancer sind, wo du da als Streamer dann denkst du, okay, nach 8 Stunden Stream, wisst ihr was, ich schmeiß jetzt alles weg, ich werf den PC aus dem Fenster, ich habe keine Lust mehr, und bin in eine Rollspielszene gekommen, und außer jetzt DSA 4 und DSA 5 Hate, gibt's da keinen Hate, alle sind super nett. Ich war letztes Jahr auf der Redcon, gerade dass mich Leute nicht umarmt haben, oh, du hast uns so gefollowed oder du hast ja Sachen geliked, so bin ich jetzt zu Ulysses ein bisschen reingekommen, weil ich einfach nur auf Facebook und Twitter Sachen geliked habe, und dann kannte mich eine Jasmin sofort und hat gesagt, hey, super, du bist Mr. Turkett, super, schön, dass du da bist, und du bist so als Gamer, denkst du so, warum sind die alle so nett? Nehmen die ja alle Drogen, oder? Die sind einfach alle mega entspannt. Und bei Cosplay kann ich mir durchaus irgendwie vorstellen, wenn ich so manche Patreon-Seite von durchaus, sag ich mal, leicht bekleideten Cosplayern sehe, kann ich mir schon vorstellen, dass es da Dieben gibt, die sagen, ja, nein, ich bin hier.
Nein, das ist ganz klar, das ist ganz klar, das hast du auch. Es ist überall, wo Menschen sind, Menschen in Gruppen sind, es wird auch toxisch, ganz klar. Deshalb habe ich mich zum Beispiel aus vielen Fangruppen, in denen ich mal aktiv war, einfach auch zurückgezogen habe, weil ich keinen Bock habe. Ich mache Cosplay mit Leuten, mit meinen Freunden, mit denen ich Spaß habe, und ich mache Cosplay, weil ich Spaß habe. Deshalb spiele ich halt auch so gerne Charaktere wie Peter Griffin, wie Biff Tannen. Die Leute lieben es, wenn ich die beleidige. Wenn ich als Peter Griffin die beleidige oder als Biff Tannen, da finden die das total lustig. Ne?
Ja, also das ist ja auch in der Rolle.
Genau, ich bin halt dann auch in der Rolle. Das ist halt für mich auch eine wichtige Sache, dass ich dann halt diesen Charakter dann auch spiele. Das macht halt einfach für mich unheimlich viel Spaß. Und das mache ich halt gerne mit Freunden, mit denen ich gerne unterwegs bin. Und deshalb habe ich mich auch so Gruppen halt auch zurückgezogen, weil ich da einfach keinen Nerv mehr habe. Ne? Und natürlich, also es gibt Cosplayer, die sind halt Diven. Es gibt auch ganz, ganz, ganz große Cosplayer, die Superstars sind, die ganz locker drauf sind. Das ist halt überall so. Ne? Du kriegst halt einfach, du bist halt dann ein bisschen, du wirst halt größer, du wirst halt bekannter. Bei manchen geht halt die Sicherung durch. Das ist bei Schauspielern genauso. Aber dann hast du auch welche, die halt ganz locker bodenständig bleiben. Ne? Das ist bei Cosplayern so, das hast du bei Schauspielern so.
Hattest du mal einen Schauspieler, wo du gedacht hast, boah, der wird mega arrogant, und dann war er total, also wo du total überrascht warst, dass er so ist?
Ja, definitiv.
Magst du den sagen, oder?
Also ich war sehr positiv überrascht, zum Beispiel von Charlie Sheen, den wir dieses Jahr auf der Comic-Con hatten. Weil du immer gesagt hast, ah, Charlie Sheen, der ist bestimmt sehr schwierig und so. Und ich sag ja immer, das, was ich immer sage, mir ist es egal, wie die Leute im Hintergrund sind. Hauptsache, sie sind nett zu den Fans. Das ist immer das Wichtige, weil die bezahlen Geld, dass sie die sehen, dass sie ein Autogramm holen, dass sie ein Foto holen. dann haben sie es auch verdient, dass der nett ist. Und Charlie Sheen war einer derjenigen, die mich richtig, also was heißt überrascht haben, aber der war einfach echt locker, handsam, ganz, ganz netter Mensch einfach, ne? Also das ist auch wirklich so schön, wenn du merkst, dass die Schauspieler immer, wie die halt auch mit den Mitarbeitern interagieren oder selbst. Also ich hatte eine ganz, ganz, also ganz toll fand ich, wir hatten im April hatten wir den Gotham-Cast, also einen Großteil davon da gehabt. Mhm. Und wie die aufeinander gehockt haben, wie die miteinander interagiert haben. Du hast halt, du kriegst das ja auch, wenn du die Filme anguckst, wenn du dir dann die Making-ofs anguckst, wie immer sagt, hey, we are family, we are love, bla bla bla. Und du weißt immer, das ist viel PR-Gebabbel. Und da hast du es vollkommen gesehen, da hast du es gesehen, wie die. Und, jetzt hatten wir den Alfred spielt, den hatten wir in München da gehabt und den halt den Bruce Wayne. Und mit dem Alfred, mit dem habe ich mich auch ein bisschen länger unterhalten und da habe ich auch gesagt, ey, ich war so überrascht, wie ihr in Dortmund so aufeinander gehangen habt, immer Späßchen gemacht habt und ihr habt euch ja nie getrennt. Er sagte, ja, es ist kein Witz, sagte er, wir haben uns so gefreut, dass wir, ne, sagte er, die Dreharbeiten sind ja beendet gewesen, wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen und dann konnten wir endlich mal wieder zusammen sein. Und wir haben uns so vermisst und einfach so viel Spaß gehabt und so. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist echt, echt mega geil und das ist dann schön zu sehen.
Aber ich glaube, das merkst du so Serien an. Das ist ja bei Scrubs ähnlich gewesen. Die waren ja alle danach noch ewig befreundet und sind gegenseitig dann aufgetaucht in Sendungen und so. Ich glaube, das merkst du schon. Also ich glaube, da ist auch viel, weil du hockst ja auch aufeinander. Es ist ja immer, man hat das Gefühl, ja gut, die drehen 20 Minuten und dann ist die Folge fertig und in Wahrheit arbeitet er eine Folge wochenlang. Und ich fand es ja immer ganz interessant, auch mal zu sehen, wie sowas abläuft. Und es ist halt nicht so, dass die irgendwie Szenen durchspielen, sondern die spielen wirklich zum Teil 100 Mal, sie nimmt das Glas und trinkt etwas. Und das ist, ich glaube, Schauspieler sein ist wahnsinnig anstrengend.
Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, dann machen die ja noch die Konsens. Das ist natürlich auch immer krass zu sehen. Aber ja, nee, geb ich ja vollkommen recht. Ne? Also das ist schon, ist kein einfacher Job, was gerne mal so gedacht wird, ja.
Aber jetzt sind wir beim Thema Rollenspiel gewesen. Du spielst ja Peter Griffin.
Ich spiele ja Peter Griffin, genau.
Und wir sind ja schon länger auf Facebook gefolgt und auf einmal sah ich ein Bild, was mich sehr verwundert hat. Nämlich du mit der Einsteigerbox, die du auf der CCXP gekauft hast, oder?
Richtig, genau, ja.
Wie kam es dazu? Hast du einfach die Einsteigerbox gesehen und dachtest dir, wow, DSA? Oder welcher der Redakteure hat dich hier verführt?
Du, also ich habe das schon auch gesehen, was du ja so immer machst und das war schon so ein bisschen so, eigentlich hätte ich Bock wieder DSA oder generell wieder irgendwie Rollenspiele zu spielen. Also früher war das so, dass ich auch noch durch den anderen Freundeskreis, wir haben halt echt verdammt viel gespielt. Also ich hab Shadowrun gespielt, sogar auch LARP mal gespielt. Wir haben teilweise Rollenspiele, die auf Filme, wir hatten Aliens gespielt. Das war halt alles in den 90ern. Aber an DSA, da bin ich halt einfach hängen geblieben. So. Und ich habe mir immer gedacht, okay, das ist eigentlich, wahrscheinlich wird mich jetzt, wenn jetzt DSA-Fans sagen, aber es war für mich immer so ein, es ist für mich auch ein guter Einstieg. So, um es mal so auszudrücken. Und wie gesagt, ich habe das damals wirklich, also wir haben das in der Gruppe, ich glaube, 4 oder 5 Jahre gespielt. Und ich habe gesagt, ey, eigentlich hätte ich wieder Bock. So, und jetzt hat sich vor ein paar Monaten ein befreundetes Pärchen, die wir halt auch schon länger kennen, die gesagt haben, hey, wir hätten echt mal so Bock, Brettspielabend, wollen wir das nicht mal machen? Und das machen wir jetzt immer regelmäßig. Und dann habe ich den mal angeschrieben, ich so, du, wie sieht das denn aus? Hättest du mal Bock, DSA zu spielen? Weil ich suche eigentlich immer wieder, das sage ich schon so seit 2 Jahren, ich hätte gerne mal wieder eine Rollenspielgruppe. Aber es ist halt schwierig so zu finden und du musst das mit den Leuten muss auch passen und so, ne? Und dann sagt er, ja, witzigerweise, Bente, also seine Freundin, hat gerade sogar angefangen, mit ihren Freunden D&D zu spielen. Und die hätte auch total Bock und ich sehe ja super, weißt du was? Ich bin ja für CCXP, ich nehme mal direkt das Einsteiger-Set. einfach mal mit. Dann, das klingt alles gut, habe ich mal ein bisschen nachgelesen und geschrieben, hey, das passt. Und dann habe ich mir noch das Regelwerk gekauft und den aventurischen Almanach, weil ich habe mir noch irgendwie so ein Abenteuer noch mitgenommen da und gesagt, hier komm, ich habe einfach mal ein paar Sachen mitgenommen, machen wir jetzt mal, ne? Und dann haben wir wirklich nach 2 Wochen, nachdem ich von CCXP zurück war, haben wir dann die erste Runde gespielt. Also das Einsteiger-Set.
Und wie gefällt es dir? Also ich finde es wahnsinnig cool. Ich habe mich wahnsinnig lange auf die Box gefreut, weil ich habe ja vor 1,5 Jahren angefangen in der Bierlaune in der Facebook-Gruppe, weil wir erst nach dem Star Wars, es gibt ja auch das Star Wars Wege der Macht Rollenspiel.
Ja.
Und ich so, oh geil, Star Wars Rollenspiel. Ich als alter EU-Leser, also Expanded Universe, für die Leute, die es nicht kennen, gab es eine riesengroße Reihe von Star Wars Büchern, bevor es Disney gekauft hat und gesagt hat, ach, wir tun jetzt mal deine Romane, die in Kleinwagen wert sind, einfach mal für nichtig erklären. Und seitdem habe ich so ein bisschen, und wegen Episode auch, so ein bisschen mit Star Wars gebrochen irgendwie. Gefühlt
ist nicht mehr die. Naja, sie haben ja nicht gesagt, dass sie sie für nichtig erklären. Sie haben einfach gesagt, es ist jetzt das Expanded Universe. Ich kann es auch aus, sagen wir mal, aus Autorensicht nachvollziehen.
Klar.
Ne? Ich kann dich natürlich auch verstehen, wenn du so ein Fan davon bist. Und wenn die sagen, hey, das ist jetzt die zweite Liga, kann man sich ja darauf einigen, dass es so ist, kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen, ja.
Viele Sachen haben sie auch richtig gemacht mit Thrawn und so. Es gab ja viele super dumme Romane im Star Wars-Universum, die du auch nicht ernst genommen hast. Also wie viele Klone von Palpatine gab es im Laufe der Zeit? Also
Genau
das, was sie jetzt wahrscheinlich in den Filmen machen, machen sie jetzt wieder. Aber das Problem ist halt sowas wie Erbe der Jedi-Ritter, wo wirklich Luke eine Akademie hatte mit Padawans und sie hatten Kinder und dann... Dius hat Wong-Kriege mit nicht machtsensitiven Wesen. Also, da waren wirklich coole Reihen dabei. Und jetzt haben wir halt Episode 8. Und Episode 8, ich weiß nicht, was es war. Also, meine Frau hat mich noch nie so in einem Film gesehen. So, dann würde ich sagen, war wirklich gebrochen nach dem Episode 8. Ich war da gesessen so. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Der war nicht schlecht, aber ich weiß nicht, was ich denken soll.
Nö, also ich bin mit dem Star Wars, ich bin ja eh auch ein bisschen, also ich bin ja mit allen Universen vertraut und allen so mehr oder weniger in Reinen und sehe das auch ein bisschen locker. Ich war ja 7 und 8 waren wir in den Premieren, mit den Nachtspremieren. Ich war ja bei der einen Premiere, war ich ja sogar als Han Solo Peter Griffin da gewesen. Und meine Freunde, die das halt ein bisschen, ne, die waren schon ein wenig, also gerade Episode 7, die ich eigentlich ziemlich gut
fand. Die war gut, fand ich aber auch nicht schlimm.
Da ging die eine wutschnaubend raus. Episode 8, ja, so bis auf den Leia-Moment da ein bisschen, das fand ich ein bisschen. Aber ansonsten, ich fand das gut. Also war schon in Ordnung. Aber trotzdem, für mich ist zum Beispiel von der ganzen neuen Geschichte auch, ich fand den Solo-Film auch in Ordnung, aber Rogue One ist für mich momentan aktuell eigentlich der beste Star Wars-Film.
Ja, weil er halt auch wirklich nichts falsch gemacht hat. Es gab nicht wie bei Solo irgendwie einen Feministen-Roboter, der irgendwie. Ja, nein. Feminismus ist wichtig, aber warum macht das der Roboter? Fragezeichen. Also es sind ja viele Sachen, die mich sehr irritieren, jetzt auch wieder mit Thor, dass sich alle aufregen, dass Thor weiblich ist und ich mir denke so, naja, die beste Comicreihe der letzten Jahre über Thor war halt Jane Foster, es tut mir halt leid.
Ja.
Und ich finde es halt jetzt schwierig, dass sie wieder Valkyrie homosexuell machen und mir denke so, das ist doch nicht nötig. Also das ist halt zurzeit ein bisschen mein Problem, wo ich mir denke so, das muss doch nicht sein. Das ist ein starker Frauencharakter. Das muss sie doch nicht unbedingt gleich lesbisch sein. Deswegen, das wird auch ein starker Frauencharakter sein.
Weiß ich nicht. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich mir da denke, naja, jeder braucht Idol, braucht ein Vorbild. Es ist heutzutage wichtig, dass jeder mehr oder weniger einen Vorbildcharakter kriegen kann. Und ich finde das jetzt nicht so wild. Ne? Und wie gesagt,
bei Rogue One, aber es ist halt schwierig. Zum Beispiel, sie könnten viel besser Miss Marvel einfach einführen. Warum nicht einen muslimischen Charakter einführen, der wirklich das schon immer war? Der war nie anders geplant. Ja. Warum nicht sowas machen? Das ist halt das, was ich nicht verstehe.
Das trauen sie sich wahrscheinlich. Da haben sie noch ein bisschen Angst vor. Ich glaube, da ist das auf jeden Fall. Nee, aber Rogue One hat für mich alles richtig gemacht, besonders das Ende. Sowas Gnadenloses habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen, gerade in Star Wars. Ich hatte so, wow, okay, ja.
Aber ich fand es halt episch, dass sie halt wirklich, wir spoilern es nicht, aber dass sie sich entschieden haben, den Film so drastisch enden zu lassen und so.
Ja.
Ja, ein Happy End war das jetzt nicht wirklich.
Sehr gut. Ja. Das ist ja gut. Also nach fast jetzt 2 Jahren darf man ruhig darüber reden. Wer den jetzt bis jetzt nicht gesehen hat, sorry. Nein, ich finde das auch. Also ich habe da im Kino gesessen und gedacht, okay, wie machen die das eigentlich? Weil da weiß doch keiner was von. Und dann kam ja auch irgendwann dieser Satz rein, hey, es sind sehr viele Episode 4 mit ganz am Anfang, ja, es sind viele dafür gestorben. Und ich denke so, ah, nee, das machen die nicht, ne? Das machen die. Und dann zack, zack, zack und das Ende. Und ich denke so, boah. Und ich wusste schon, als Darth Vader da, und das kann man einfach nur als Abschlachten bezeichnen. Ich habe da gesessen und gedacht, okay, das ist das Krasseste, was du von Darth Vader jemals gesehen hast, weil jetzt erkennst du, was das für ein Monster eigentlich ist. Und dann habe ich gedacht, okay, alles krass. Und dann habe ich irgendwo später auch mal ein Interview gelesen mit den Autoren, die halt gesagt haben, ja, wir waren sehr überrascht, dass Disney da okay gegeben hat, weil wir hätten nicht damit gerechnet, dass sie das Drehbuch, gerade das Ende so durchwinken. Aber die haben gesagt, das ist das Beste, was man draus machen kann. Und da bin ich froh, dass sie es gemacht haben.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, sie machen ja nicht alles schlecht. Man darf auch nicht mit Clone Wars, zum Beispiel Clone Wars war, glaube ich, eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. So nicht natürlich die erste Staffel, aber auch bei Star Trek ist jedes Mal die erste Staffel ein Graus. Also, aber im Gesamtbild ist halt Clone Wars ein wirklich krasses Stück Seriengeschichte, weil sie halt auch da Themen angesprochen haben, wo du jetzt sagen würdest, in einer Serie, okay, für Kinder tust du sowas nicht machen. Und ja, das machen sie schon gut. Also Disney macht nicht alles schlecht, aber sie haben, glaube ich, jetzt eine gute Entscheidung getroffen, zu sagen, nee, wir machen jetzt erstmal keine Filme mehr nach Episode 9, wir machen jetzt mal Disney Plus, und Serien kann man ja viel schneller und einfacher umschreiben als so ein 1,5-Stunden-Film. Also ich glaube, die machen das schon richtig.
Ja, aber genau, wir sind hier ja nicht beim Star Wars Podcast, sondern DSA.
Richtig, also, und ich bin zu DSA gekommen, weil ich auch einfach eine Gruppe gesucht habe und dann online einfach eine Truppe gefunden habe, und für mich war der Einstieg schrecklich, weil die Leute haben alle schon jahrzehntelang, wenn nicht jahrelang gespielt, die wussten alle, was ist, und ich wusste nicht mal, was der Namenslose ist oder warum wir jetzt hier ein Problem haben. Und ich fand den Einstieg mega schwierig. Ich habe ihn dann irgendwie gemeistert, mit Glück und Trotz auch bei vielen Sachen. Aber ich glaube, die Einsteigerbox hat wirklich klasse gemacht, weil sie hat euch echt abgeholt hat, glaube ich, oder?
Ja, also ich fand das echt super. Also das Gute ist halt, dass der Stefan mit dem Spielen, dem habe ich eigentlich direkt gesagt, Stefan, du bist der Spielleiter. Weil ich weiß, er schreibt auch, also er macht auch Theater, schreibt auch da so ein bisschen Bücher, und ich habe gesagt, okay, du bist der Bessere, weil ich weiß, ich bin nicht so ein guter Spieler. Das habe ich früher mal so probiert, aber ich gemerkt, das liegt mir nicht. Ich bin halt eher der Spieler. So, und dann habe ich gesagt, du machst eh den Spielleiter. Und was ich in der Box halt super fand, dass du erstmal ein Solo-Abenteuer jeder gekriegt hast, was wir natürlich sofort gespielt haben. Und ich fand das echt mega super erklärt, weil ich habe mich sofort wieder reingefunden. Auch meine Freundin, die vorher noch nie was gespielt hat, die hat zwar ein paar Logikfehler, ich weiß, irgendwie ein paar Sachen waren nicht so gut erklärt, es waren auch Fehler, es waren Werte unterschiedlich in dem in ihrem Zettel, in dem Bogen, als wie sie dann in dem Abenteuer drin waren, aber das war jetzt nicht so schwierig, so schlimm. Aber trotzdem haben wir super gut reingefunden. Und ich hatte auch sofort, also selbst bei dem Solo-Abenteuer, sofort wieder Spaß an der Sache. Ne? Also das war dann direkt, und dann haben wir direkt das erste Abenteuer angefangen.
Achso, ihr seid schon fertig mit. Ich hab das sind doch mindestens 70. Ach, die Solo-Abenteuer. Du meinst das Abenteuer, was in der Box dabei war?
Ja, genau. Jeder Charakter hat ja ein Solo-Abenteuer zum Reinkommen.
Genau.
Und das war ja schnell, da war es ja eine Stunde fertig.
Also das ist ja mehr ein Tutorial-Level.
Genau.
Also du bist die Elfe, du hast eine Fernkampfwaffe, die funktioniert so. Du bist der Magier, du hast ASP-Punkte, du kannst das.
Richtig. Genau. Und dann haben wir angefangen mit dem Hauptabenteuer, weil in der Zeit, während wir das Solo-Abenteuer gemacht haben, hat sich der Spielleiter halt eingelesen. Ne? Genau. Und und du merkst es halt direkt, klar, wir haben dann immer so ein bisschen so, wie funktioniert das jetzt? Und war natürlich am Anfang ein bisschen, ich würde nicht sagen holprig, aber dadurch, dass du eigentlich jeden auf dem gleichen Level hast und wollen wir mal ehrlich sein, wie gesagt, ich habe fast 20 Jahre nicht mehr gespielt. Natürlich bin ich wieder Neueinsteiger. Wie gesagt, es ist 20 Jahre her. Ich kann mich zwar noch an einzelne Abenteuer erinnern, weil wir da ein paar lustige Erlebnisse hatten. Eins, das auch für sehr viel Kriselei in der Gruppe gesorgt hatte, kann ich gleich gerne mal erzählen. Aber für uns als Einsteiger ist die Box sehr gut. Das Geilste fand ich, also das Geilste, was direkt am Anfang aufgefallen ist, du hast die Box aufgemacht, du guckst halt auf die Rückseite, siehst halt, was da drin ist, die Bücher, die schönen Würfel, machst die Box auf und erstmal diese hässlichen weißen Würfel. Wo ich gedacht habe, so, das hättet ihr auch anders machen können.
Das haben sie anders gemacht. Kannst im App-Shop kannst du passend für jeden Charakter, kannst du Würfel kaufen und
Chips. Kaufen, genau. Aber du hast auf der Rückseite, diese schönen Würfel abgebildet mit, die sind dabei. Du machst die Box auf und hast diese hässlichen weißen Dinger da drin. Also ich finde es jetzt, das ist jetzt wirklich, also wirklich jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, möchte ich dazu sagen. Das war das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, okay, das hätte man vielleicht ein bisschen, ne, weil das ist so, das fällt dir halt direkt ins Auge, wenn du so, ne, nicht ins Schwarze, sondern ins Auge. Aber wie gesagt, also es ist auch wirklich jammern auf ganz hohem Niveau. Und ich habe mir auf der CCXP noch direkt Würfelset und so alles gekauft, weil ich gedacht habe, ach, du willst eh was.
So ist es brav, Sven. Ne? So ist es brav.
ne? Aber wie gesagt, also. Ganz ehrlich, jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Das ist das Einzige, was mir wirklich so aufgefallen ist. Weil ansonsten finde ich die Box richtig gut gemacht für Leute, die noch nie was mit Rollenspiel zu tun hatten. Weil man muss echt sagen, wir hatten innerhalb von 2 Stunden haben wir angefangen zu spielen. Und wir hatten auch einen Fluss. Und dadurch, dass das Abenteuer auch für den Spielleiter gut erklärt ist, kamen wir auch gut voran. Ne? Also das fand ich schon sehr gut. Also, ne, und wir sind jetzt, wie gesagt, am 11.8. Spielen wir weiter. Und da bin ich mal gespannt. Also, wir werden jetzt, wie wir gerade schon gesprochen haben, ich werde ja wahrscheinlich am 10.8. da zu Redcon kommen, weil das ja hier
das um die Ecke ist. Cool, ja.
Ja, weil das wirklich um die Ecke ist. Wie gesagt, 40 Minuten von hier. Wie gesagt, ich auch ein bisschen Blut geleckt habe wieder jetzt so langsam. Und dann.
Vor allem, Sven, du hast da was ganz was Tolles. Du hast da einen B-Ware-Stand.
Oh ja.
Du kannst dir günstige Sachen kaufen. Den B-Ware-Stand gab es auch auf der CCXP, oder?
Ja, da habe ich auch irgendein Abenteuer her. Ich muss ja auch selber wieder reinkommen. Wie du ja schon sagtest, es gibt ja irgendwie. Also, das Geilste war, als die Leute, ich mich so anderen erzählt habe, hey, ich bin wieder bei DSA. Wann hast du das gespielt? Ja, ich so, ja, so Mitte bis Ende der 90er. Ah ja, dann warst du Regelwerk 3 oder was? Ich so, ja, keine Ahnung, da stand DSA drauf. Also ich wissen, was dreht. Ja, und was hast du jetzt? Ist es 5 oder 4? Ich so, du, ich habe mir diese Einsteigerbox gekauft und habe mir die Bücher dazu geholt. Ja, weil wir spielen eher 4, also 4-2. Ich so, hä? Wovon redest du? So, ne, und dann haben wir, was du mir gerade gesagt hast, Moment, ich muss mal. Dass es da halt Unterschiede gibt, aber. Für mich ist es halt einfacher. Also mir ist es grundsätzlich egal, weil für mich ist wichtig, erstmal wieder reinzukommen. Und ja,
vor allem für Neuansteiger wie uns, wir können halt nur mit 5 anfangen, weil alle Bücher für 4 werden nicht mehr hergestellt. Da gehen zum Teil die G7-Kampagne, wird dir wahrscheinlich auch noch nicht sagen, das war Bobarat. Das sind irgendwie 4 Bücher und du bist halt irgendwie 500 Euro los.
Ja, das ist eine Sache, die ich ja grundsätzlich nicht einsehe. Ich finde, ich habe für das Einsteiger-Set, das hat ja irgendwie 39 gekostet. Diese Regelbücher jetzt hier für 20, also ich habe mir jetzt nicht die Hardcover-Dinger. Ja, das reicht mir vollkommen und das finde ich vollkommen in Ordnung. Und jetzt Regelwerk habe ich mal angefangen, wieder ein bisschen zu lesen, weil es geht ja jetzt demnächst darum, dann auch seinen eigenen Charakter zu erstellen. Und da ist das zum Beispiel auch die Orkenspalter-Seite ganz, ganz hilfreich. Es gibt ja so Tools. Weil ich hatte ja zum Beispiel auch überlegt, ich dachte, okay, wenn du keine Gruppe findest oder sowas, dann sagte irgendeiner, den ich halt auch mal so gesprochen habe, ein Kumpel, sagte, ja, dann spiel das doch online. Ich sag, wie online? Sagte, ja, gibt's Tools, da kannst du über Webcam und dann hast du dann deine Gruppe und einen Spielleiter. Und ich so, okay, das klingt gar nicht mal so uninteressant. Aber ich bin ganz froh, dass wir jetzt erstmal so eine Gruppe wieder haben.
Also ich kann dir nur sagen, als jemand, der online angefangen hat, es ist schön, du kannst auch eine Battle-Map abbilden in Roll20 und sowas, das funktioniert schon ganz gut, aber es ist nichts Vergleichbares, dass du am Tisch sitzt, die Gestik und Mimik deiner Leute siehst, vor allem was ich halt bei online schlecht finde, wir sehen es ja auch im Podcast, du musst immer warten, sagt der andere was, du bist sehr gehemmt im Online-Spiel und wenn du am Tisch sitzt, dann kannst du halt einfach mal als Dieb irgendwie mit deinem Nebenmann tuscheln, das muss der gar nicht mitbekommen. Und du hast ein viel schöneres Spiel. Also online, wenn du gar keine Gruppe hast, ja, also mache ich ja auch regelmäßig, weil es nicht anders geht, aber hoffentlich habe ich ab September jetzt auch eigentlich in München eine lokale Gruppe und da freue ich mich sehr drauf, weil du sehr viel mehr mit Ambiente-Musik machen kannst. Ja. Du kannst mal eine Miniatur auf den Tisch stellen und sowas. Also das, ich glaube, du wirst mehr Spaß am Tisch haben als online.
Ja. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Also ich habe jetzt, wie gesagt, nur dadurch, dass wir jetzt wieder gespielt haben, habe ich schon gemerkt, der Stefan, der hat als Spielleiter sehr viel Spaß. Er hat dann auch so richtig Emotionen reingebracht und auch so bei dem ersten Kampf, ja, kommt die erste Ratte und ich so, okay, und jetzt kommt die Mutterratte. Ich so, ja, klar. Die geht natürlich auf mich. Also er hat das schon so emotional. Das war auch damals halt auch der Spielleiter, den wir damals hatten, mein Cousin. Er hat das auch sehr gut gemacht. Und das hatte auch sehr, war auch sehr unterhaltsam mit ihm. Und das ist halt diese Kampagne, das ist halt das Ding, was ich nie vergessen will. Wir hatten, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das waren, ich glaube, ein Dreiteiler, den wir, ich glaube, auch über anderthalb Jahre gespielt haben. Und am Ende war das so, dass ich als Krieger Sternenschweif als Waffe bekommen habe. Als Belohnung. Was natürlich die Mega-Waffe schlechthin ist. Und ich mich ja einfach nur hinstellen konnte, würfeln musste. Das Ding flog in den Gegner, kam wieder zurück. Also das war ja einfach das Krasse. Und wir hatten einen Schelm bei uns in der Gruppe. Und ein paar Monate später war das so, dass wir auf einem Boot über einen See gefahren sind und der Schelm nichts Besseres zu tun hatte und es auch noch schaffte, mir Sternenschweif abzunehmen, obwohl ich meinem Spieler, ich sage, ey, das muss ich, ja, sagte, hier, machst du eine Probe und ging natürlich alles schief, was schief gehen konnte und er damit gespielt hatte und es natürlich übers Boot hat fallen lassen und ich hinterher geschwommen bin und auch da ging alles schief. Und Sternschweif weg war. Und da habe ich dann meinen Spielleiter geschnappt, habe gesagt, alles klar, wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Küche. Und habe ihm eine Dreiviertelstunde erklärt, dass ich jetzt am nächsten Morgen runtergehe in den Frühstücksraum und den Schelm umbringen werde. Und dann hat er gesagt, ja, das kannst du doch nicht. Und habe ich eine Dreiviertelstunde lang mit ihm diskutiert. Und ich sage, so Marc, du weißt, was diese Waffe für mich bedeutet. Sagte, ja, aber hier in der Gruppe. Und ich so, ernsthaft, mit dem Schelm hatte ich immer ein gespaltenes Verhältnis. Als Krieger hast ist ja verständlich. Ja,
der Schelm ist jetzt auch nicht gerade so der Archetyp, mit dem du gern zusammenspielst unbedingt. In DSA 5 ist er ganz cool spielbar mit seinen Spielzeugen, aber ich weiß nicht.
Nee, also der hat den super gespielt. Also das war auch ein Typ, der konnte halt auch nur einen Schelm spielen. Aber ich habe ihm dann erklärt, ich so, gut, ich gehe jetzt am nächsten Morgen runter. Mit meiner geladenen Armbrust stelle mich hinter ihm und drücke ab. Und der hat auch, da hat, und dann ging halt für den alles schief. Also es hat doch wirklich gesagt, der hat keine Probe, der konnte mich nicht, der hat nicht gemerkt, dass ich ankomme, keiner von den anderen hat es gemerkt, ich habe die Armbrust gehoben, zack, er war tot. Und dann war in der Gruppe natürlich erstmal schlechte Stimmung, weil keiner konnte irgendwie verstehen, warum ich das gemacht habe, dann habe ich denen das auch nochmal erklärt, ich so, ernsthaft, Jungs, was hätte ich anders tun müssen sollen? Ja, aber trotzdem. Und dann hat der Spielleiter, hat er wirklich zwei Wochen überlegt, wie er das wieder regelt. Und das war halt wirklich so. Er hat den Schelm dann zurückgeholt und mich auch. Ich habe ein Zeichen in meiner Hand bekommen. Keine Ahnung, wie das hieß. Das ist, wie gesagt, 20 Jahre her. Ja. Ich durfte nichts mehr Böses tun. sobald ich nur an irgendwas Böses gedacht habe, zum Beispiel dem Schelm mal einen aufs Maul zu hauen, fing die Hand an zu glühen und zu brennen. Und der Schelm durfte aber halt auch nichts mehr tun, was der Gruppe schadet. Also er durfte nicht mehr richtig Schelm sein, was ihn natürlich auch arg eingeschränkt hat. Dafür durfte er zurückholen, ne? Also,
aber das finde ich halt auch eine schwierige Entscheidung, weil du musst ja auch immer überlegen, das ist ja auch ganz schwer, mir hat das am Anfang ist das sehr schwer gefallen, weil ich und den Klaus, den grüße ich hier mal an der Stelle, uns immer fetzen in Abenteuern. Er spielt einen Andersin-Schwertgesellen und ich spiele meistens irgendeinen, ja, etwas dunkleren Magier, der meistens irgendwie Scheiße baut. Und die zwei hassen sich halt in-game, also sind wie Brüder, aber auch natürlich fetzen sich die ganze Zeit. Ja. Und ich habe am Anfang wirklich meine Probleme gehabt, Klaus nicht wütend zu sein. Und die ersten Abende dachte ich mir, boah, wenn ich den sehe, hau ich ihn einen auf die Fresse. Und bis man dann mal lernt, der Charakter, den du spielst, ich bin ja auch kein Schwarzmagier, der Leute foltern kann, wobei manchmal wäre das hilfreich, aber ich bin ja mein Charakter und ich glaube, wenn du einen Krieger seine wertvolle Waffe ins Wasser wirfst und sie weg ist, ist ein normales, von einem nicht sehr intelligenten Krieger, ist es natürlich klar, dass ihn killt. Also, was soll denn der Krieger sonst machen, mit ihm das ausdiskutieren? Der ist ja kein Magier.
Ja.
Und immer dem Magier seinen Stab weg, was der mit dir macht. Also, der fährst du halt in die Niederhölle. Und deswegen, ja. Also unser Spielleiter, der Olli, der hat echt viele Probleme mit uns. Das Hut ab, dass er uns immer noch meistert, weil wir natürlich immer Bloodbreaken. Und ich mit meinem Magier sowieso, mit irgendwie Blick in die Gedanken und guck mal, was da ist. Und jetzt wollte ich den mal zu Tode, bis er mir sagt, was die Antwort ist. Er hat es nicht leicht mit mir, aber ich wäre auch sauer, wenn er sagt, ja, du bist also dein Charakter ist tot, ihr habt euch jetzt zu Tode geprügelt am Schluss. Ja, dann ist halt mein Magier tot. Also ich, das ist für mich das Wichtige bei DSA, ist ja auch, du spielst ja auch selbst. Und du musst ja mit den Konsequenzen auch leben. Und wenn ich jedes Mal jeden NPC im Dorf töten kann, und es kommt nie ein Priot, der mich tötet, ja. dann stimmt ja die Regelung in der Welt nicht mehr. Es muss ja auch, die Welt ist ja extra eine Sandbox, dass sie auf dich reagieren kann. Und wenn du die ganze Zeit halt finstere Sachen machst, wird irgendjemand kommen und dich töten. Das ist ja eine Mittelalterwelt. Richtig. Das ist ja nicht irgendwie ein demokratisches Deutschland 2018-Rollenspiel, sondern es ist halt ein Fantasy-Rollenspiel.
Ja, ganz genau.
Aber ich glaube, du wirst da viel Spaß haben. Und wie gesagt, es gibt so viele coole Sachen von der Community. Du kriegst zum Beispiel einen PDF-Bogen, der alles für dich ausrechnet. Da kannst du nur auswählen, okay, ich brauche hier das und das. Und er rechnet für dich die Abenteuerpunkte runter. Das ist sehr, sehr einfach gemacht.
Das ist ja so Sachen... Da war ich sehr am Anfang auch ein bisschen jetzt überfordert, weil ich mich dann da so umgeguckt habe. Ich so, was es heute so alles gibt, das gab es halt vor 20 Jahren noch nicht. Oh. Ne? Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ne? Also ich denke auch, dass wir da, also wie gesagt, ich habe jetzt schon gemerkt, es hat mir unheimlich wieder Spaß gemacht. Es war auch ein bisschen einfach ein bisschen schwierig, ein bisschen reinzufinden. Aber dadurch, dass unser Spielleiter sehr schnell da jetzt reingefunden hat, und uns auch dementsprechend anleiten konnte, hier, da ist die Anhöhe, da findet, ne, guckt doch mal, schaut euch um, ne, wir gehen in die Höhle rein und, ne, also, ich finde das auch sehr lustig, was es ja auch damals gar nicht gab, also, jedenfalls kannte ich das nicht, da wird dann eine Karte ausgelegt, da gibt es dann diese Spielplatten, die Plättchen und ich so, okay, das ist ja süß. Ne?
Ja, das ist aber ganz neu für die Box, die Blips, weil das ein bisschen von D&D abgeguckt ist. Weil D&D hast du ja immer eigentlich Dungeon Maps und sowas und das machen sie jetzt auch immer mehr, dass du es halt visualisieren kannst und das ist ganz gut gemacht.
Das finde ich super, das finde ich mega geil, da hatte ich einen riesen Spaß dran, auch da so reinzufinden. Ja, also ich denke auch, dass wir da sehr viel Spaß haben werden, weil ich merke das auch direkt, ich bin super reingekommen, die hatten alle Spaß, auch meine Freundin, die fand das sehr lustig, ne? Also das ist schon cool.
Und was spielt ihr denn für Charaktere? Also du spielst wahrscheinlich den Zwerg, oder?
Nein, witzigerweise nicht. Ich spiele die Kriegerin, aber du kannst ja auch ein Krieger sein.
Genau, die Bärenherz. Ja.
Genau, und Bente macht den Zwerg. Meine Freundin, die ist, glaube ich, die Magierin oder der Magier. Und die spielen wir jetzt gerade und danach geht es eigentlich, also ich gucke mich jetzt auch schon so langsam um dann halt auch wirklich einen Charakter zu erstellen, eine Hintergrundgeschichte zu erstellen, für dann halt das nächste Abenteuer dann halt, ne? Oder das erste richtige, in der Fische richtige Abenteuer. Aber bis jetzt muss ich auch echt sagen, also die Einsteigerbox hat sich da echt, echt gelohnt, weil du halt, ne? Also das mit dem Abenteuer bist du echt gut beschäftigt.
Es gibt ungefähr 70 Spielstunden, glaube ich, was sie so gesagt haben, was halt auch wirklich toll ist. Du hast halt eine Mini-Regionalspielhilfe, du wirst halt echt komplett abgeholt. Ich bin ja leider jetzt dann auch zum ersten Mal sozusagen im Real Life mal eine Gruppe und nicht nur irgendwie eine Demo-Runde oder sowas. Und ich bin auch gespannt, wie das ist. Was ich dir nur empfehlen kann am Anfang, stürzt dich nicht auf die Riesenkampagne. Es kommt eine super tolle Elfenkampagne raus im August. Mit Luftschiffen und allen Scheiß, wie du dir vorstellen kannst. Auch sehr viel von alten Abenteuern sozusagen ein bisschen wiederkehren. Die Filiasson-Saga gibt es ja auch eine ganz große Buchreihe von Bernhard Henn und vom Herrn Korfus. Und das wird mega geil, aber schnappt euch erstmal die Heldenwerke. Es gibt ja alle zwei Monate eine Zeitschrift, eine aventurische Zeitschrift, Aventurische Boote. Da ist der aventurische Podcast natürlich ein bisschen abgekupfert von. Ja. Und da ist immer ein Heldenwerk dabei. Das kostet, also das Heldenwerk und der aventurische Boote kosten 5 Euro, wenn du es abonnierst, noch weniger. Und da ist jedes Mal ein 16-seitiges Abenteuer dabei.
Och, das ist super.
Wofür ungefähr, sag ich mal, für 4 bis 6 Stunden ausgelegt ist, wo es halt immer rund um Aventurien geht. Das orientiert sich nicht an den Regionalspielhilfen oder so, sondern es ist immer mal wieder ein Abenteuer. Manche Sachen sind Foreshadowing, manche Sachen sind einfach so mit drin. Das ist ganz cool, weil ich halt kurze Abenteuer habe, weil so Kampagnen ziehen sich halt dann mal über Wochen, was irgendwann anstrengend wird, aber so habt ihr halt sehr viel Abwechslung und lernt sehr viel von Aventurien halt auch kennen.
Ja, das Lustige ist, dass die Bente zum Beispiel, die hat mitgeschrieben. Die hat jetzt glaube ich eine Dreiviertelseite hat die mitgeschrieben. Das heißt, beim nächsten Mal, also ich kann mich jetzt auch schon noch dran erinnern, was wir gemacht haben, so viel war es ja jetzt noch nicht, aber trotzdem haben wir jetzt einfach so ein, ne, was bisher geschah.
Gut, dass das die Zwerge macht, nicht die Magierin, ne?
Ja, natürlich passt es charaktermäßig nicht so, aber...
Aber ihr werdet sie lieben, also schöne Grüße an sie, sie wird die Gruppe retten, weil ihr werdet irgendwann da sein und werdet die Namen nicht mehr kennen. Ich kann dir nur einen Tipp geben, es gibt einen Nachteil, nennt sich schlechtes Namensgedächtnis. Ist das Einfachste. Wenn du keine Lust hast, mitzuschreiben, nimmst du den Nachteil, kriegst du ein paar Punkte und kannst jedes Mal im Auto sagen, ja, wie hieß der jetzt nochmal? Oh, mein schlechtes Namensgedächtnis. Also
ja, also ich bin ja auch gespannt, wie gesagt, das Einsteiger-Set, wie schon gesagt, das nimmt einen gut mit, aber ich habe jetzt auch mal angefangen, mich ein bisschen ins Regelwerk einzulesen und da merkst du schon, okay, das ist jetzt schon krass, das sind jetzt auch dann 400 Seiten, der Almanach und das ist ja, da gibt's
der Almanach ist ja nur Fluff, der erzählt nur, wie die Welt ist, dann hast du noch 2 Kompendien,
ja,
die dir erklären, wie Meuchelnregeln und sowas funktionieren, dann hast du noch solche Sachen, ich weiß nicht, ob du Wege der Vereinigung mitbekommen hast, das hast du wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen, oder was?
Doch, nein, den Skandal habe ich mitbekommen,
das Skandalchen, da haben sich sehr viele Leute aufgeregt über Würfeltabellen, wo du denkst so, naja, der Torwaller hat auch ein großes Glied. Warum kann das dann der Dunkelhäutige nicht auch haben?
Ja, nein, also ich finde immer, man darf und sollte auch mit Klischees spielen. Und das Ding war ja auch nicht so ganz ernst gemeint teilweise.
Das war ein April-Scherz, der halt zum Crowdfunding wurde und, glaube ich, einer der erfolgreichsten in Deutschland, was um Rollenspiele geht. Also ich liebe zum Beispiel Wege der Vereinigung, was halt für mich so eine Sache ist. Und das sehen auch viele Leute anders. Weil ich finde nicht, was da um Sex geht, das ist so interessant, sondern weil sich ein Verlag das traut und es vor allem, es ist, da ist wirklich viel Arbeit reingeflossen. Also natürlich ist die Frage, musst du den Sexualakt mit Regeln ausfüllen? Ich sage nein, also ich würde das auch nicht machen, ich würde mir diese Fokusregeln nicht spielen, was für mich keinen Sinn macht. Aber am Spieltisch zu sagen, ich habe ein enormes Glied oder sowas, ist halt lustig. Also wir hatten zum Beispiel vorletzte Woche hat das Gasthof zum Rollen Würfel auch ein freundes Projekt von mir, die haben gespielt und der Torwaller hatte diesen Vorteil. Der hat sich ständig die Hose runtergezogen. Jetzt haben wir es darum ging, wie entscheiden wir? Der auf seinem Glied stehen kann und Hose runter. Also das kannst du auch lustig machen. Also wie gesagt, deswegen finde ich das super spannend. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein das wäre zum Beispiel was für deine Freundin. Ein Tiergefährtenbuch, da kann sich dann eine Katze aussuchen, ein Hund oder ein Eichhörnchen als
Begleiter. Oh, voll das Klischee. Ja, das ist eine Frau, also die Bäuchle. Ja, die wird aktuelle Phase, die wird sich wahrscheinlich ein Meerschweinchen holen. Weil die hätte gerne wieder Meerschweinchen und bereitet gerade hier alles vor, damit sie in ihrer Bude bald Meerschweinchen kriegt. Wenn es das gäbe, dann wäre das schon sehr witzig, aber. Ja, weiß ich nicht. Also muss man natürlich nicht machen, aber man kann es auch machen. Also wenn ich überlege, zum Beispiel Fahrenheit, das Spiel, was ja irgendwie von 2009 hier von David Cage rauskam, da hast du eine Sequenz, die war auch leicht, ne, das hat auch damals so ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Du hast halt eine Sexszene drin und die spielst du. Du musst halt dann immer den richtigen Knopf drücken und spielst dann halt, ob das gut endet oder nicht. Ne? Ich fand die Idee da eigentlich ganz witzig. Also ich kann halt, wie gesagt, den Aufruhr, den es dann da gab, absolut nicht nachvollziehen. Aber es ist ja Leute leider heute auch so, die Leute haben zu viel Langeweile, die haben zu wenig Hobbys und dein Hobby wird dann sich aufregen über alles.
Ja, vor allem ist was hat, es gibt auch ein mega tolles Abenteuer und sowas drin. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der da open-minded hingeht. Das ist sehr lustig und auch sowas wie aventurische Tiergefährten ist halt wirklich lustig gemacht, weil du halt jetzt wirklich Abrichteregeln und sowas hast. Natürlich kannst du es auch einfach ausspielen, also du kannst auch ohne ganzen Compendiums laufen. Aber ich finde, was ich immer spannend finde, ich kaufe mir diese Bücher und nimm da ein, zwei Sachen vor mit. Also ich habe auch hier aus einem eigenen Regelbuch gesagt, ich nehme jetzt alles, das ist alles super relevant, sondern es sind auch viele coole Ideen. Und ich habe zum Beispiel auf dem KRK auf diesen Luxus-Kaiser-Raul-Konvent habe ich zum Beispiel mit einem Jäger gespielt. Und ich glaube, das war eine Firun-Geweihte, also so eine Wildnis-Priesterin. Die hat Jagen ausgewürfelt, weil die arbeitet mit diesen Fokusregeln und dann hat sich ausgerollt, findet sie eine Fährte, ja, findet sie, wie viel Hirsche erlegt sie und sowas. Das ist mega lustig, dass Leute damit spielen. Also ich würde einfach nur sagen, mein Jäger geht jagen und ich rolle aus, er bringt 6 Kaninchen mit, so, fertig. Aber das Schöne ist halt, du kannst und du musst, nicht? Ihr habt ein nettes Gespräch, es gibt scheinbar eine Rollenspielrunde, die nur mit Bauern spielt, die ihren Hof verteidigen. Wir tun die ganze Zeit nur anbauen. Also Farm-Simulator in DSA geht auch. Das ist halt das Coole. Du hast halt wirklich eine Sandbox, die alles kann.
Das finde ich geil. Das finde ich ja super. Also ich bin ja leider so einer, bei dem sind viele MMOs vorbeigegangen. Das Einzige, was ich ja spiele, ich bezeichne es als MMO, ist halt Sea of Thieves. Das spiele ich seit dem Tag 1 sehr intensiv. Also das heißt, eigentlich alle ein, zwei Tage spiele ich das. Und das haben die momentan so verbessert, so erweitert. Du kannst jetzt angeln, du hast Fische drin. Jetzt aktuell haben sie ein Event, da musst du dann, mehr Jungfrauen Diamanten sammeln und so. Und das ist momentan auch so, dass ich dann einfach jetzt am Wochenende wieder einfach morgens alleine habe ich mir die Schaluppe geschnappt und bin halt ein paar Inseln abgefahren, habe geguckt, ob die diese Diamanten haben, habe ein paar Schiffswrack abgefahren, also einfach so in Ruhe dieses, du kannst halt chillig was spielen. Das finde ich dann halt auch so super, wenn dir so ein Rollenspiel diese Möglichkeit gibt, halt, wie du schon sagtest, den Farming-Simulator da reinzubringen, mehr oder weniger. Ja. Ne?
Find ich die geil. Handeln halt auch, also ich hab das wahnsinnig genossen, dieses Gespräch, weil ich gedacht habe, ja, ist wirklich eine Sandbox. Also du musst nicht nur immer das Unheil von Aventurien abhalten, sondern du kannst auch machen, was du willst. Es gibt ja zum Beispiel, das fand ich super spannend, im Compendium 2 gibt es jetzt sozusagen Regeldesigns. Wie lernt denn zum Beispiel ein Magier neue Zaubersprüche? Natürlich kannst du sagen, ja, kannst du in deinen Heldenbogen reinschreiben, kannst das in Amatrutz, kannst du noch 3 Stufen stärker, jo, schreib dir das rein. Du kannst aber auch sagen, hey Magier, du hast doch diese Truhe durchsucht, oder? Mhm. Da ist ein Buch, du kannst es noch nicht lesen, aber du merkst, das sind magische Runen. Nimm dir das doch mit. Und dann kannst du sagen, okay, in 6 oder 7 Abenteuer entschlüsselt er es halt immer weiter. Hast sogar Entschlüsselungsregeln, dass du halt was wirklich auf Entschlüsselung würfeln kannst. Und dann kann er halt nach 6 Abenteuern auf einmal den mächtigen, krassen, magischen Zauberspruch. Und das finde ich halt einfach eine coole Idee, sowas reinzubringen, weil wie zum Beispiel gerade die Theaterritter-Kampagne, das ist nicht so geil für den Magier. Da gehst du, wir waren im Abenteuer, alle freuen sich, ja, ihr findet eine Höhle, da sind sehr viele tolle Waffen für euch drin. Dann kriegt der irgendwie einen Rondrakam, der kriegt irgendwie das fetteste Schwert. Und dann fragst du nur so, da steht nicht zufällig ein magisches Medaillon drin, das leuchtet, oder? Nee. Ah ja, schade. Liegt da Gold? Auch nicht? Ja gut, dann gehe ich mal raus und bewache mal das Lager. Schön.
Das ist auch so total lustig, jetzt bei der Einsteigerrunde. Der Zwerg, der natürlich ziemlich goldgeil ist und dann halt auch so, ja, da ist ein Raum, das ist halt alles ziemlich dunkel, sieht nicht gerade einladend aus und Zwerg so, ja, nee, ich möchte da nicht rein. Und ich dann immer so, aber da ist vielleicht Gold drin. Und der Zwerg geht los, ne? Also das finde ich, da merke ich auch wieder, okay, alles klar, da entwickelt sich gerade echt ein lustiges Abenteuer. Wir gingen natürlich in den Raum und es war eine Riesenspinne, ganz klar. Man merkt es dann halt einfach so, okay, alles klar, wie sich das gerade entwickelt. Du kommst halt wieder rein und ja, und wenn du dann halt auch die richtigen Leute hast, ist es wieder schön. Ne? Also ich habe schon wieder so, ne, ich freue mich halt, wie gesagt, auf den 11., wenn wir wieder spielen. Ich freue mich aber halt auch, dass ich dann da am 10. dann nach Limburg fahren kann und hoffentlich nicht so viel Geld ausgeben werde.
Ja, das werden wir schon hinkriegen, dass du viel Geld ausgibst.
Ja, genau. Ja, das ist ja halt einfach das Ding. Ne? Das habe ich schon direkt wieder gemerkt, als ich mir dieses Einsteiger-Set geholt habe. Es hätte gereicht. Da sind die Würfel drin, das reicht für alle. Nein, du musst natürlich noch an andere Stände gehen und dir erstmal schöne Würfelsets aussuchen. Und dann diese komischen, ich weiß nicht,
wie sie heißen.
Nee, diese Würfel, wo du die Würfel rein, diese komischen Lederdinger, die du zusammenklappst und...
Würfelsäcke oder meinst du so ja, Würfelgefängnisse?
Ja, ich glaube, das nennt sich Würfel.
Aus Holz kenne ich
den. Also nur. Nee, nicht aus Holz. Die sind ja auch aus einer Art Stoff und dann klappst du die oben zusammen und dann sind die halt, da kannst du die Würfel reinmachen und würfeln drin.
Achso, bei Eevee hast du die wahrscheinlich am Stand gekauft, oder? Kann das sein?
Bei was?
Bei Eevee, die war auch am F-Shop-Stand mit dabei gestanden?
Nee, wie heißt der Verlag, der gerade Insolvenz angemeldet hat?
Ach, du meinst die zum Zusammenklappen, ja. Also die aus Mauspad-Stoff sind.
Ja, genau.
Ja, genau, so Würfelschalen oder Würfelarenen, glaube ich. Ja.
Sowas muss ich mir dann schon direkt erstmal holen. Direkt auch für meine Freunde mitgenommen und also das sind dann schon so Sachen, so, ach ja, dann kauft man doch schon ein paar Sachen, ne? Und dann halt direkt Regelwerk, noch ein Abenteuer, den Almanach und wer weiß, würde ich dann in Limburg entdecken werde.
Eine PVC-Plankarte von Aventurien, die abwaschbar ist. Die kann man schön auf den Tisch legen. Ich kann gucken, wo man gerade ist. Das ist das, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke, so, Tim, du hast eigentlich alle Karten, die es gibt von Aventurien, die es zu kaufen gibt. Also eine PVC-Plane. Da musst du die Karte nicht rausnehmen, dann geht die nicht kaputt. Ich bin ja so ein Sammler. So, ja, ich habe noch alles als PDF, dass ich es nochmal ausdrucken kann, als Handout und sowas. Also, ja, wir haben es letztes Mal, glaube ich, gerechnet. Ich glaube, ich habe über 2000 Euro dieses Jahr allein für Ulysses im Shop ausgegeben. Das ist alles. Weil ich habe auch immer noch mit D&D angefangen, weil D&D ist halt so ein bisschen das Thema. Die gehen halt immer weg. Also, das heißt, Ulysses lässt dann ein paar tausend drucken, kann das nur machen, weil sie eben so einen Lizenzdeal haben. Und dann sind die Bücher wieder Monate ausverkauft. Und ich habe einfach gesagt so, ach, egal, ich kaufe jetzt einfach alle die Bücher, bevor sie wieder ausverkauft sind.
Ja, ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also gerade was Karten angeht, und ich habe zum Glück noch nicht nachgeguckt. Und ich bin auch froh, dass ich selber nicht so ein Modellbauer bin und Maler bin. Weil ich habe auch gedacht, du hast einen 3D-Drucker. Welche Möglichkeiten es damit alles gibt, gerade im Rollenspielbereich, ich sehe das halt immer so in manchen Gruppen, was die Leute da bauen. Ich, wie gesagt, ich bin froh, dass ich so nicht malen kann, sonst wird das Ding, also es ist halt echt krass. Und was du schon sagtest mit den Karten, ich fand früher diese ganzen Stadtkarten, ach, das fand ich so geil. Da Abenteuer, durch die Orte und ach, das, ja.
Es ist halt, also Ulysses macht auch vieles richtig. Es gibt zum Beispiel bei Havena, die Regionalspielhilfe Havena, gab es in der großen Box zum Beispiel ein eigenes Handout-Set. Und du hast halt dann irgendwie vom Hafen machst du dann eine Blankokarte und eine Karte, wo sozusagen schon Schiffe drin sind und was die zum Beispiel, was sie zum Beispiel befördern und sowas. Und du hast so geile Ingame-Karten, die halt dann wirklich super ungenau auch sind, weil natürlich in Aventurien jetzt nicht irgendwie Satelliten mit Google Maps drüber fliegen, sondern hat halt irgendjemand gesagt, ja, da hinten der dritte Weg rechts, da geht's irgendwie nach Gareth. Und es gibt halt super geile Ingame-Karten. Also die machen, also Ulysses macht es eigentlich einfach, die Sachen nicht geil zu finden, muss man sagen. Die legen auch doch richtig Wert rein. Und das ist halt auch, was ich halt spannend bei den Jungs und Mädels finde, die lieben den Scheiß halt. Also wenn du mit denen redest, die machen nicht irgendwie ein Kartenset, natürlich machen sie es auch, um Geld zu verdienen. Ganz klar, ist ja ein Verlag. Aber alles, was die machen, lieben sie halt selber auch. Also wenn du da Markus Plötz siehst, ich dachte immer so, ach, der tut nur so beim Let's Play. Das ist auch einfach ein Geschäftsführer, der kann da nicht so brennen. Und dann habe ich ihn im KLK interviewt über eine Stunde und du merkst den Mann an, der blutet DSA. Also wenn du den aufschneidest, kommen so schwarze Augenzeichen raus. Also das ist, der liebt das, was er tut, und das merkst du der ganzen Truppe halt auch an.
Das ist oft so. Ich habe das mal erlebt, völlig anderes Ding, aber du kennst ja wahrscheinlich auch Steven Gätjen,
ja,
den Moderator, der auch hier so Hollywood, Red Carpet und sowas bei den Oscars macht. Ja. Und da habe ich auch immer gedacht, naja gut, okay, da, der ist wahrscheinlich Kinofan, aber herrje, der Riesen-Nerd, das ist halt nicht, der ist halt einfach ein bisschen so ein allglatter Typ. Und dann hat ein Bekannter von mir, Toys-Channel gemacht, also über Toy-Reihen, die so rauskommen und so, und da auf irgendeinem Event, und da hat er den Steven Gätjen mal interviewt. Und da hast du echt gemerkt, okay, fuck, du hast den Mann völlig falsch eingeschätzt, was der auch über diese Reihen wusste und ne, die Figuren und so, okay, da merkst du halt auch so, okay, ja, ne, das kann, ich denke mal, das ist halt auch, klar, es ist groß geworden, ich denke mal trotzdem, dass das Rollenspiel immer noch so ein, ich finde es jetzt, soll jetzt nicht schlecht klingen, aber auch so eine Nische in Deutschland ist. Und auch DSA natürlich da so ein Teil füllt, und du brauchst Leute, die dafür brennen, um sowas zu machen. Du musst in Anführungsstrichen, das meine ich sehr, sehr positiv, du musst einen Knall haben, um sowas zu machen. Ne? Und wie du dann sagst, wenn du mit denen redest und du merkst einfach, die lieben das, das ist so, ne, wenn du mit mir redest über Retro-Gaming, über Events, über Gamescom, Comic-Con, ne, und ich hatte damals mal, wir haben ja angefangen, Synchronsprecher auf die Comic-Con zu holen. Und weil die Leute immer gefragt haben, hey, könnt ihr nicht mal Synchronsprecher holen? Und dann haben wir angefangen, und die Kontakte dazu kriegen ist ganz schwierig. Wenn du einen Schauspieler suchst in den USA, und sind wir natürlich schon gut vernetzt mit Agenten und Agenturen und so weiter. Aber wenn du jemand Neues hast, dann gibst du halt den Namen ein, Agent, und dann findest du irgendwas. Ja. Das hast du bei den Synchronsprechern nicht. Und da habe ich zum Beispiel dann, als erstes habe ich den Ingo Albrecht angerufen, die Stimme von Dwayne The Rock Johnson. Mhm. Und da habe ich erstmal gedacht, der Kerl mit der Stimme, habe ich auch erstmal 2 Tage gebraucht, um das zu machen. Und dann habe ich den angerufen, und ja, Sven Wössling hier, Comic-Con und so. Ja, was ist denn eine Comic-Con? Und dann habe ich ihm das erklärt, was wir da so machen, was wir so vorhaben und wie das so ist. Und dann sagt er so nach 20 Minuten, sagt er, Sven, ich nenne dich jetzt einfach mal Sven. Ich bin ganz ehrlich, ich habe echt kaum verstanden, was du mir da gerade erklärt hast. Aber du hast das mit so einer Energie und so einer positiven Enthusiasmus. Ich mache mit. So habe ich den Ingo Albrecht auf die Comic-Con gekriegt, und das ist halt einfach ein Typ, der mit einem Herzen auch alles einnimmt, und der sagt halt, Sven, ich weiß echt nicht, was mich da erwartet, ich habe auch keine Ahnung, ich habe das wirklich nicht verstanden, aber so wie du mir das gerade erzählt hast, ich bin dabei. Und so Leute brauchst du halt dann, glaube ich, auch in dem Bereich, und dann merkst du das auch, okay, ey, klar, die lieben das. Ne, das ist wahrscheinlich genau wie bei mir, halt kein normaler 9-to-5-Job. Du nimmst die Arbeit halt auch immer mit, weil du immer da kreativ bist, am Denken bist, nicht abschalten kannst. Aber es macht dir halt auch einen Höllenspaß.
Das ist halt das, warum ich zum Beispiel so ein Freizeitprojekt habe. Also ich bin sehr froh um meinen Job, das ist gar nicht das Problem. Aber du brennst halt nicht für das Produkt. Wir stellen halt was für Automobilhersteller her. Ich bin jetzt kein Autofan. Also ich habe wahnsinnig viele Kollegen, die begeistern sich dafür. Ja. Das sind alles Autofans, und ja, setze ich mich rein, und das bringt mich zu Punkt B. Und das reicht mir, über das Auto zu wissen.
Bei mir ist ja immer im Kopf was los. Ja. Und das ist ja, wie gesagt, wir haben ja den Podcast später angefangen, weil noch mal irgendwas ist. Und das ist auch, wenn mich die Leute anschreiben, dann ist es auch mal abends 22, 23 Uhr. Und dann antworte ich auch, weil mir das auch Spaß macht. Und meine Freundin, die weiß das auch. Also wenn wir jetzt mal wieder weggefahren sind, wir sind wieder im Disneyland, dann weiß sie auch, dass mal sein kann, dass ich abends oder morgens was arbeiten muss. Das sieht sie aber halt einfach, dadurch, dass ich freiberuflich bin, kann ich mir die Freiheit nehmen, spontan irgendwo hinzufahren. Kann aber auch immer sein, dass ich mal ein bisschen was machen muss. Ne? Und das findet sie auch vollkommen in Ordnung. Ne?
Aber das hättest du ja auch, wenn du Consultant wärst. Selbstständig heißt ja selbst und ständig, sagt man gerne. Und das ist ja richtig, auch so.
Ist es so.
Und dafür kannst du aber halt auch dir die Sachen, wenn du den Luxus hast, das zu können, ich glaube, du kannst das, du kannst dir auch Sachen aussuchen, die du machst. Du musst nicht jeden Blödsinnsjob anmachen, auf den du keinen Bock hast, sondern du hast die Möglichkeit, als Selbstständiger zu sagen, jo, ich brauche so und so viel Geld, wenn ich das im Monat verdiene, dann kann ich auch mal 2, 3 Spaßprojekte machen, wo ich vielleicht nicht so viel Geld kriege wie sonst.
Richtig.
Ich glaube, das hast du halt auch.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall, natürlich. Ne? Also als Redakteur, in Anführungsstrichen, wirst du nicht mehr reich heutzutage. Ne? Also die Zeit, wo du als Gaming-Redakteur richtig gut Kohle bekommen hast, ist halt nicht mehr. Aber ich mache das gerne, weil ich für diese Redaktion gerne arbeite. Sie bezahlen pünktlich, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann akzeptiere ich auch, dass ich halt nicht so viel Geld verdiene wie mit anderen Projekten. Aber du hast was Regelmäßiges, es kommt wieder rein. Die hören sich Ideen von mir an. Also von daher ist immer dann alles gut. Ne?
Nee, von dem her, das ist halt spannend. Ich finde es halt ganz interessant, wo wir es gerade bei Bezahlung sind. Ich habe nicht fast was vergessen. Mein Gott, ich bin ein schlechter Patreon-Mensch. Soll ich mal ganz kurz gucken? Weil ich bin sehr überrascht gewesen, dass es wirklich Leute gibt, die gedacht haben, ja, wir machen Patreon. Und wir geben hier dem Tim was. Und ich war wirklich fasziniert, dass jemand, weil ich habe ja jetzt mit der letzten Ausgabe 2, 3 Monate Pause gehabt, dachte mir, die Tern und Feder mich jetzt alle dafür. Aber es gibt wirklich 2 Patreons. Ich muss die nur ganz kurz vorlesen, Sven. Das ist einer der Goals, wenn ihr auf Patreon seid, patreon.aventurischerpodcast.de. Ich muss nämlich hier jemanden vorlesen. Nämlich den Lorenz. Und der Lorenz wird bald was ganz Cooles für DSA machen, was er noch nicht erzählen kann, aber der wird auch in den nächsten Folgen mal da sein. Lorenz, vielen Dank für dein Patreon-Geld. Ist mein erster Patreon, der das hier erreicht. Aber ich grüße auch ganz ganz gerne die Fanny und den Steff von Steffs Kleinkrämerei. Auch für das Patreon. Vielen Dank. Und ihr macht es möglich, dass die Hälfte meines Podcasts jetzt schon bezahlt ist. Sehr gut.
Das finde ich auch krass. Also wir haben jetzt auch seit 1,5 Monaten wieder beim Zeitreisen sogar nichts gemacht. Trotzdem bekomme ich monatlich auch, es ist nicht viel, aber ich habe auch zum Beispiel zu Weihnachten habe ich mir ein USB-Mikrofon, ein Podcast-Mikrofon, Headset und so und gesagt, hier, danke, das habe ich mir gekauft von eurem Geld. Und ne, ist es nicht nur für Koks und Nutten weggegangen, sondern auch mal ein bisschen für Sachen. Ne? Und das, ne, also das finde ich halt auch schon geil, dass Leute dafür bereit sind, also generell und so solche Projekte zu unterstützen. Ne?
Ja, ich habe ja Patreon eigentlich nicht aus dem Grund gemacht, um reich zu werden, sondern dass ich einen Arschtritt habe, weil ich ganz oft dann da sitze, habe 1000 Sachen zu machen. Oh, jetzt müssen wir einen Podcast aufnehmen. Das passt jetzt so gar nicht. Ja. Und schon sind 2 Monate vorbei, kein Podcast erschienen. Und bei Patreon habe ich jetzt einfach ein dauerhaft schlechtes Gewissen, sobald ich sage, ja, ich nehme keinen Podcast auf oder heute ist irgendwie schlecht. Oder
ja, vielen Dank. Ich muss gleich mal ein Update schreiben bei mir, dass bald wieder was kommt.
Also mir geht es persönlich so. Ich habe halt immer
nein,
so.
Nein, hast du auch vollkommen recht.
Deswegen. Ja. Ist es ganz cool und ich konnte endlich Sticker drucken. Ich fand das super. Ich habe mir überlegt, was mache ich nur. Ach, eigentlich Sticker wäre noch ganz cool. Jetzt habe ich Sticker gemacht. Es kommt wahrscheinlich zur Redcon noch Lesezeichen. Also mein cool. Schlechtes Gewissen ist groß und wenn mich jemand auf der Redcon sieht, kriegt er gerne Sticker und ich hoffe, wenn die Lesezeichen da sind, bekommt er auch ein Lesezeichen. Ich war sehr fasziniert von Druckereien. Ich hab geguckt, okay, kleinster Satz 100, 15 Euro, okay. Jetzt mache ich mal einen Spaß, was sind denn 1000? Ach, 17 Euro? Wahnsinn. Also ich kaufe jetzt einfach mal 1000 Lesezeichen, keine Ahnung, was damit passiert, aber es kostet 2 Euro mehr als 100.
Lesezeichen ist auch eine sehr, sehr intelligente Idee, weil gerade im Rollenspielbereich braucht man sie.
Richtig.
Ne, das ist eine sehr. Ich habe immer damals in der Fangruppe, ja, wir haben wieder Con eine Visitenkarte, lass uns Visitenkarten drucken. Ich so, Was passiert mit Visitenkarten? Du schmeißt sie wieder weg. Ja, aber die gehen immer weg. Wie war? Ja, weil die den Leuten nehmen. Ich so, mach doch mal was Intelligentes. Mach doch hier so wie so ein Kartenspiel. Charaktere, Werte drauf, sonst irgendwas. Das sammeln die Leute. Ja, nee, Visitenkarte. Ich werde, okay, macht eure Visitenkarte. Deshalb finde ich zum Beispiel Lesezeichen finde ich ziemlich geil, weil die brauchst du.
Ja, und ich habe mir überlegt, was tue ich rein. Erst habe ich gedacht, eine Postkarte. Dann denke ich mir mal, ja, ich habe ein paar Postkarten an Kühlschrank hängen, aber hängst du jetzt mit von einem aventurischen Podcast ein Ding hin, dann denke ich mir immer so, okay, Lesezeichen, ich habe viele, weil bei jedem Crowdfunding bei Ulysses welche dabei sind, aber bevor ich diese Ulysses Crowdfundings gemacht habe, hatte ich nie ein Lesezeichen, sondern, aber was nehme ich denn? Ah ja, da ist irgendwie ein Beipackzettel oder da ist irgendwie eine Rechnung, ja, schiebe ich die halt ins Buch. Und das finde ich eigentlich, und die sind auch nicht teuer, muss man sagen. Also die kosten jetzt irgendwie, wie gesagt, 1000 Stück, 20 Euro oder ja, was.
Das ist Wahnsinn.
Ich lasse sie von einem Flugzeug abwerfen oder so. Keine Ahnung, das Flugzeug kostet doch mehr, aber. Ich habe mich ja nur gefragt, so die Druckerei, so, wie aber die brauchen wahrscheinlich so viel Zeit, um diesen Druck vorzubereiten, dass das Drucken selber bei denen wahrscheinlich wirklich komplett egal ist und das Wegstanzen.
Ja, ja, klar, natürlich, das ist alles. Also ich mache ja auch immer viel, viel Druckarbeit für andere Projekte, wenn wir da irgendwelche Spiele rausbringen oder sowas. Und das ist so, also auch jetzt wieder für die Gamescom. Letztes Jahr musste ich für die Gamescom Poster und Flyer vor Ort drucken lassen, weil ich sie sofort brauchte. Okay. Und hi
gibt's sowas Witzka. Noch?
Bitte?
Gibt es sowas wie Copyshops noch?
Ja, ja, okay. Gerade in Messestätten. Und die wissen, was die Gamescom ist. Ja, ja, können wir machen. Aber ich so, ja, ja, was kostet? Ich habe für Flyer 350 Euro bezahlt. Für 1000 Stück.
Ja, Express-Versand.
Für 10 Euro, für weiß ich, 15 Euro normalerweise zahlst. Ne? Da habe ich echt viel bezahlt. Da habe ich 10 Poster, 1000 Flyer und dann waren es irgendwie 350 Euro. Und ich gesagt, ach komm, fickt euch, ich brauche das jetzt. Ne? Es geht halt nicht anders. Ne? Und jetzt lasse ich sie vorher drucken und bin hier, weiß nicht, bei 40 Euro. Ne? Das ist halt einfach krass.
Nee, was ist auch die Drucksachen sind an sich wahnsinnig. Ich war ja auch überrascht bei den Stickern und so. 10 Euro für 100 Sticker, wo ich mir denke, so. Das geht echt. Also ich weiß nicht, ob das an der Digitalisierung liegt, dass sie es so einfach produzieren können, aber es ist halt Wahnsinn. Ich habe gedacht, so, boah, ich mache jetzt Sticker von mir. Das kostet 100 Euro, aber meine User sind es mir wert und dann tue ich die billigsten Sticker einfach mal rein. Hä? 9 Euro? Ach, da machen wir noch den Lack drüber, nehmen wir dieses Papier. Okay, jetzt habe ich langsam kein schlechtes Gewissen mehr, die zu kaufen. Es sind ja wirklich hochwertig und kannst dich auf Notebooks und alles themen, kriegst du von Notebooks wieder runter. Das ist mir halt immer wichtig, weil ich so ein Mensch bin, der auf Notebooks Sticker klebt, deswegen ist mir ganz wichtig, dass meine Sticker wieder abgehen, weil nichts ist blöder, wenn du dann arbeitest, mein Arbeitsnotebook ist voll mit Stickern, wenn du es dann abgibst und dann so, mach die Sticker runter, so ja, wir haben glaube ich ein Problem. Es ist gerade ein Stück Plastik mit abgebrochen. Ah, schade. Nee, also von dem her, das fand ich Wahnsinn. Und was ich cool fand, dass die Leute auch Merch annehmen und sowas. Also ich habe mit diesem Get Shirt Shop habe ich so lange rumgemacht. So, jetzt werde ich größenwahnsinnig. Tim, keiner will T-Shirt. Okay, wir haben gerade 5 T-Shirts verkauft. Okay, ich finde das Logo jetzt nicht so hübsch. Es war so eine Photoshop-Aktion von mir. Aber wenn es den Leuten gefällt, ja, cool. Also, ja. Mich wundert das alles. Auch die Zugriffszahlen hier. Das ist alles. Ich finde das so bemerkenswert. Ich hab ja einen Retro-Cast vor Jahren gemacht, wo ich wirklich über die 90er gesprochen habe und dass wir gemischte Gummibärchentüten hatten und sowas, was es nicht alles gab. So für den New Ager, dass sie verstehen, wie wir früher gelebt haben. Das Ding war mäßig erfolgreich. Wir hatten keine 100 Downloads und sonstiges. Also schwierig. Dann habe ich einen Nerdcast gemacht, wo es wirklich um Nerd-Themen ging. Auch der mit Game, wo du denkst, die Zielgruppe ist riesig. Boah, das ist geil.
Ja, aber es gibt, das Problem ist, die Zielgruppe ist riesig, aber es gibt auch 2587 andere Podcasts, die richtig. Genau das Thema machen.
Der aventurische Podcast ist mit das erfolgreichste Projekt, was ich jemals gemacht habe, in der nischigsten Nische der Nische. Und das finde ich halt wahnsinnig spannend und vor allem, wie nett und dankbar die Leute sind. Das kann man echt überraschen.
Also, das denke ich halt, ne? Du hast halt einfach da eine Nische gefunden und das gibt es da vorher nicht und die Leute interessiert das dann auch. Ist doch perfekt. Ist doch echt dann wirklich perfekt. Weil, wie gesagt, also ich ärgere mich noch damals, wir hatten unseren Podcast, den Zockersalat, damals auch so 2010 angefangen. Und im Nachhinein ärgert es mich, wir haben irgendwie 50 Folgen gemacht, der war auch teilweise in den Top 10 von den Gaming, damals iTunes-Charts und so weiter drin gewesen. Und im Nachhinein denke ich mir, warum hast du das eigentlich so fallen lassen? gut, es ging halt zeittechnisch nicht mehr. Wir hatten einfach alle so viel zu tun, das ging halt nicht mehr. Aber da hätte man eigentlich auch was Größeres aufbauen können. Hat halt leider nicht geklappt.
Du musst ja auch sagen, zu der Zeit war es ja alles noch kostenintensiver. Da gab es nicht, ich habe hier Podigy als Hoster, da zahle ich, glaube ich, 12 Euro Podcast-Hosting auf Phonik. Die machen alles drum und dran für 15 Euro Hosting mit einer Webseite etc. Ja. Du hast Patreon, du hattest ja früher nichts. Hättest du früher gesagt, ich habe einen Podcast, hier ist ein PayPal. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon PayPal gab, aber die hätten gesagt, Paywall, bist du bescheuert? Nein, wir zahlen doch nichts, das muss alles gratis sein. Und heute hast du gefühlt leider sehr viele Paywalls, die mich mega ärgern, wo ich mir denke, so, was soll das? Aber du hast sehr viele freiwillige Paywalls, wie Patreon oder sonstige Sachen oder Tippi-Stream bei den Streamern. Ja. Du kannst halt jetzt nicht davon leben, aber ich kann am Ende das muss meiner Frau sagen, hoffentlich irgendwann in ein, zwei Jahren, ja, also das Podcast-Projekt trägt sich jetzt selbstständig.
Ja, das ist ja auch cool. Das, was ich habe. Also ich sage, okay, momentan zahle ich natürlich drauf, weil ich habe halt einmal das auch Podigy und dann habe ich diesen TriCast, über den wir den gerade aufnehmen, weil der auch ein bisschen Arbeit abnimmt, aber der kostet 10 Dollar im Monat. Und das ist vollkommen in Ordnung. Dadurch, dass wir ganz einfach jetzt aufnehmen können, ich kann bis zu 3 Gäste einladen und das läuft dann. Ne? Ich hatte vorher ein Projekt, einen anderen, habe ich jetzt den Namen vergessen, da konnte es noch so Soundeffekte direkt mit einspielen, also Jingles und so weiter, aber der hat leider asynchron aufgezeichnet teilweise. Und die haben halt selber geschrieben, ja, das liegt an den Browsern und so weiter, und ich dachte, nee, das, Jungs, das geht nicht. Das geht nicht, das ist schlecht. Ne? Ich muss vernünftig aufnehmen können. Ne? Und das finde ich jetzt gut. Ne? Und natürlich, jetzt zahlst du drauf, aber das sind halt auch nur 10 Euro im Monat. Also das ist dann schon in Ordnung.
Ich sage auch immer, wenn ich jetzt in einem Fußballclub wäre, und du kennst ja meine Ausmaße, ich kann nicht Fußball spielen, wirst du es ja auch zahlen. Also ganz ehrlich, ich kenne mich ja selber, ich bin immer so ein Extremmensch. Wenn ich jetzt Fußball spielen würde, hätte ich die teuersten Adidas-Schuhe, ich hätte die teuersten Stutzen, ich hätte nur das Beste. Ich habe mal Golf gespielt. Ich habe unten 2 komplette Golfsätze und ein
Scheiß. Ich habe meine Platzreife mal gemacht und seitdem nie wieder gespielt.
So ähnlich geht es mir auch. Und unten, aber wenn ich irgendwas mache, dann war es mir immer klar, dann musst du das beste Equipment haben, dass du mit deinen Fähigkeiten so das Beste rausholen kannst. Und auch wo ich hier Podcasts gemacht habe, habe ich auch alle angeguckt, weil ich bei KAK war und habe gesagt, ja, ich habe so ein USB-Mikrofon. Nee, ich möchte vor Ort nicht mit einem Notebook sitzen, dann noch irgendwie jemanden noch das USB-Mikro vor die Nase halten und habe mir einfach ein Aufnahmegerät gekauft für 250 Euro und also. Bist du verrückt? Du hast 2 Folgen gemacht. Ich so, nein, aber wenn ich ein Interview führen will und sich jemand wie Markus Zeit nimmt, dann will ich den doch nicht noch irgendwie schlecht eingestelltes USB-Mikro an die Nase halten.
Richtig.
Sondern da habe ich ein sauberes Interview-Mikrofon, was jetzt nicht der Highest Burner ist, den man kaufen kann, aber wo ich mich nicht schämen muss und wo auch mein Gegenüber sieht, mir ist das wichtig, weil es ist ja auch eine Sache, wenn du ein Interview machst und du machst es mit einem USB-Mikrofon vom Aldi für 20 Euro, das merkt der andere ja auch. Und ist eine Wertschätzung gegenüber des anderen, weil der nimmt sich auch Zeit, so wie du jetzt heute.
Ja. Also ich habe auch letztens habe ich mir dieses, ich glaube H2N heißt das.
Genau, das habe ich auch, das ist super.
Ja, ich habe es bis jetzt leider noch nicht genutzt, weil es noch nie dazu gekommen ist. Ich habe es auf Events schon mitgenommen und gesagt, hey, komm, wir können mal einen Podcast aufnehmen, dann ist es dann nicht dazu gekommen. Aber ich finde es halt auch gut, ich bin halt vorbereitet. Ne? Und gerade jetzt zu Gamescom werde ich es nutzen. Gut, wenn wir auch die Podcast-Lounge haben und so, dann eh. Aber ja, ne? Also auf jeden Fall. Nee, ich kann dich da sehr gut verstehen.
Genau, um nochmal ein bisschen den Schwenk zu DSA hinzukriegen.
Genau.
Ich hab dir von Anfang an gesagt, es sind auch die Zuschauer hier gewöhnt. Wir fangen so
normal,
mit dem Thema an.
Immer ab.
Genau, Podcast. 30 Minuten kümmern wir uns um das Thema und der restliche 1,5 Stunden ist irgendwie, die Leute reden vom Krieg. Also das ist
normal.
Aber das sind die User gewöhnt und scheinbar gefällt es ihnen, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber es gefällt ihnen. Also machen wir weiter so. Nein, Mit DSA, du hast gesagt, du hast dir noch ein Abenteuer gekauft. Welches hast du denn gekauft?
Oh,
bist du nicht vorbereitet, Sven? Was ist da los?
Nein, das Problem ist, es liegt auch in der Einsteigerbox und die Einsteigerbox ist bei denen gerade, weil der Stefan sich dann einlesen kann. Der wollte sich halt einlesen ins Abenteuer,
Klar. Damit
wir beim nächsten Mal da richtig, richtig gut reinfinden. Ich habe das keine Ahnung, es war in diesem B-Ware-Ding für 5 Euro. Ich habe einfach mitgenommen.
Weißt du noch, was vorne drauf war? Wir können ja ein kleines Gewinnspiel machen.
Wer Alter, ich weiß vor 3 Wochen, nicht mal, was ich vor 3 Tagen gegessen habe, da kommst du mit, was da...
Was war da drauf? War da nackte Frau drauf? Dann wissen wir schon mal, Wiege der Vereinigung, nein? Nee,
aber was hinten drauf war, war mit, es wird empfohlen, den aventurischen Almanach dabei zu haben.
Ja, das steht auf jedem Abenteuer drauf.
Scheiße. Okay, alles klar. Denn ja, dann, weiß ich nicht, also dann... Dann der erste Ulysses-Mitarbeiter, der sich meldet, weil auf der CCXP haben sie es für 5 Euro verkauft.
Ich glaube, da haben sie noch so einiges verkauft. Also ich habe ja das letzte Jahr sehr gut auf der Redcon gemacht. Ich bin hingegangen so, boah, was ist hier passiert? Was ist das alles? So total geflasht. Bin im Shop rein, habe mir alles angeguckt, bin aus dem Shop wieder raus, bin zu dem B-Ware-Stand. Boah, hier gibt es so viel, total überlastet im Kopf. Komme ich am Sonntag so wieder hin, so zum F-Shop, so, ich hätte gerne den Redcon-Würfel bitte, den speziellen, der ist ausverkauft. Was? Wie ausverkauft? Wie kann was ausverkauft sein? Warum sagt mir niemand, dass hier was ausverkauft sein kann? Und dann bin ich zum B-Ware-Stand so, ja Steffi, ich hätte gerne diese Bücherfilme noch. Tim, der B-Ware-Stand ist leer. Ja, dann nehme ich jetzt diese schlechten Würfel, das ist mir egal, ich würde was von diesem B-Ware-Stand kaufen. Ich will
jetzt kaufen.
Heute werde ich als Erster vor dieser Tür stehen und wahrscheinlich so als Dritter, Vierter, was noch Verrücktere gibt als mich, werde in diesen Laden reinrennen, werde erstmal zum B-Ware-Stand gehen, dem Steffen eine Liste geben, so, such schon mal bitte zusammen, ich komme in 5 Minuten wieder und renne in den F-Shop, hol mir alles, was irgendwie limitiert ist, kauf das schon mal, gehe dann zum B-Ware-Stand, während Steff irgendwie Sachen schon vorbereitet hat und wir dann hoffentlich diskutieren können, dass mir doch gern viel Rabatt gibt. Also,
genau.
Das sind so die Sachen. Leute, die zum ersten Mal auf die Redcom kommen, macht das bitte in dieser Reihenfolge. Am Sonntag haben die nichts mehr zum Teil. Das ist zum Teil ausverkauft. Was zum Beispiel ein super Geschenk wäre, ist auch wieder Klischee, aber hast du schon den tollen Plüschtier gesehen von Ulysses?
Ach, um Gottes Willen. Fang mir bitte nicht mit Plüschtieren an.
Der Kotongi ist schon cool.
Wenn wir da jetzt noch loslegen, dass das große Problem war, letztes Jahr auf der Gamescom bin ich auf einmal in diese Merch-Arena und da ist ja interessiert mich nicht. Oh, scheiße, die haben ja offiziellen Sea of Thieves-Merch hier. Oh.
Hier ist meine Kreditkarte. Gucken Sie mal, wie lang es geht.
Genau. Hier ist ein Scheck. Schreiben Sie jede Summe drauf, die Sie wollen. Aber geben Sie mir die Sachen. Ich hoffe, das lässt mich kalt. Ich hoffe, dass ich, wenn dann auf Redcon, muss mal gucken, vielleicht kann man da mal eine Runde irgendwie mitspielen. Ich weiß ja nicht,
wenn du Pech hast, kannst du mit mir eine Runde spielen.
Och, das klingt ja eigentlich ganz interessant. Da kann ich ja mal mit meiner Freundin reden, wenn das war dann einfach so jetzt nicht früh morgens fahren, aber dann halt einfach so, dass wir sagen wir mal gegen Mittag da sind, samstags.
Doch, können wir gucken, dass wir vielleicht irgendwie, weil ich muss, warum muss ich das machen? Wenn du nämlich 2 Runden Spielleitest, kriegst du erstmal einen Spielleiterwürfel mit so einer schönen Ratte drauf und du kriegst,
ach so.
Und du kriegst ein Rattenmeister-T-Shirt, deswegen muss ich mindestens 2 Spiele meistern auf der Redcon.
Ach so. Ja. Gibt's auch irgendwas für, hey, ich habe seit 20 Jahren nicht mehr gespielt und bin jetzt wieder dabei?
Ich glaube, wenn wir dich vorstellen, dann finden wir was.
genau. Nein, also ich freue mich, da hinzukommen, bin ich ganz ehrlich. Und es ist auch für mich mal was anderes, mal auf ein Event wieder zu gehen, obwohl ich es natürlich liebe, meinen Job, aber auch mal irgendwie mehr zu gehen und einfach mal was zu machen, vielleicht da wirklich mal zu spielen oder so.
Ich weiß auch, dass sie gerade ein offener Vacancy haben für einen Eventmanager.
Bei Ulysses?
Ja.
Also wenn der freiberuflich ist.
Das musst du mit Markus klären. Ich stelle nur zu Markus und sage, der kann Events.
Und Das kann ich wirklich. Also ich bin, wenn ich in was gut bin, obwohl ich es nie gelernt habe, Eventmanagement, ich bin ja da reingerutscht.
Ich glaube, deswegen bist du gut. Weil du nicht nach irgendwelchen, ja, wissenschaftlich macht man das so und so. Das sind Fans, die wollen das. Nein, das Buch sagt das anders. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Unterschied, glaube ich.
Ja, nee, also das... falls die den in zwei Wochen noch suchen...
Ich stell dich vor.
Kannst du mich gerne mal vorstellen und wenn das halt auf freiberuflicher Basis ist, weil das liebe ich eigentlich so, kann man da gerne mal was machen, wenn die sagen, hey, wir wollen so und so viele Events im Jahr machen, wir haben das und das vor, habe ich da schon sehr gute Erfahrung.
Wie gesagt, ich glaube, da wird sich Jens, glaube ich, freuen. Also wie gesagt, ich weiß nur, vor einer Woche war die noch da und ich glaube nicht, dass sie nachbesetzt worden ist. Und das wird doch passen, ne?
Ja.
Vor allem bräuchtest du dann kein Geld mehr für... Du musst ja auch die Opportunity sehen. Du brauchst kein Geld mehr für Rollenspielbücher ausgeben.
Genau. Genau. Bezahlt mich in Euro und in Rollenspielbücher.
Die Naturalien hier. Wäre doch mal ein cooler Arbeitsvertrag oder so. Ich brauche mindestens 3 Regelbücher pro Monat.
Ja, das ist cool. Ja. Super. Ja.
Hier kriegt man auch Stellen bei Mr. Turkelsons Mr. Turkelsons aventurischen Podcast.
Ja, ja, die Mr. Turkelsons Jobbörse. Aventurische Jobbörse.
Aventurische Job. Wo ist mein Domain? Wo registriere ich die Domain?
direkt registrieren, ja, auf jeden
Fall. Nicht Stepstone, sondern Undergaststone oder sowas. Ja.
Genau.
Nee, wunderbar. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, die Heldenwerke kann ich dir empfehlen. Die aventurischen Boten, finde ich, hat eins der coolsten Merchandise-Artikel, die Ulysses hat. Weil da erstmal ganz neue Autoren rankommen. Also Leute, wenn die jetzt sagen wollen, die wollen Abenteuer schreiben, schreiben die meistens erst einen Botenartikel oder schreiben okay. Heldenwerk. Das ist halt mega cool. Das ist halt wirklich eine Zeitung. Die liest du wirklich durch und dann steht da.
Ich kenne den gab es früher
schon. Ja, den gab es früher auch schon. Ja.
Und ich bin mir sicher, falls es nicht mal irgendwann im Umzug verloren gegangen sind, dass ich sogar noch ein paar ältere aventurische Boten habe. Aus den 90ern. Weil ich bin mir sicher, dass es den da schon gab. Weil
der
kommt mir nämlich bekannt vor, sehr bekannt vor.
Ich glaube, den aventurischen Boten gab es, glaube ich, ab DSA 2 oder sowas. Den gab es recht schnell. Weil es ja auch dann früher sozusagen auch die Kiso-Hotline gab, dass du wirklich angerufen, da war der Ulrich Kiso da. Wir haben ein Problem, Meisterentscheid, was müssen wir denn da machen? Der hat mir auf den Kopf geschlagen. Ja, Meisterentscheid. Briefrollenspiele. Es gab wirklich so Briefe, auch die ihm geschickt worden sind, so wie ist denn diese Regel zu verstehen. Also das war so eine lustige Zeit, ich ärgere mich sehr darüber.
Oh Ulysses, das gibt aber einen ganz, ganz harten Abzug in der B-Note. Ich google aventurischer Boote, ich bekomme aventurischer Boote als ersten Link angezeigt. Ich klicke drauf und es kommt, the page you are looking for is not found.
Ja, sie haben erst vor ein paar Wochen die Website umgestellt. Ich glaube, das ist noch ein böser Deep Link.
Ganz, ganz, ganz Abzug. Aber zum Glück lasse ich mich von sowas ja nicht aufhalten. Und gebe das in die eigene Suche ein und finde direkt erstmal eine Sammlerbox. Oh, Trigger.
Soll ich dir einen Link schicken?
Nee, ich hab's ja. Also dann findest du ja ganz, ganz viele Sachen.
Weil auch das Abo wurde erst umgestellt. Die haben sehr viel in den letzten Wochen und Monaten getan, weil die alte Webseite war schon sehr großer Graus. Das WordPressige ist schon besser. Aber ich glaube, viele der Deep Links funktionieren noch nicht oder sind noch nicht
indexiert in Google. Das ist halt kacke. Ja gut, es ist natürlich irgendwie... ich bekomme jetzt einzelne aventurische Boten angezeigt. Kategorie, warte mal. Aber bekomme ich jetzt die neueste irgendwie... da muss ich mich mal durchklicken.
Ich schicke dir gleich den Link. Weil das sind, glaube ich, 25 Euro im Jahr. Du kriegst halt jedes Mal zugeschickt. Ich finde den so geil. Das ist, du hast ja wirklich so, ja, irgendwie, ja, das Patriarch von dem hat irgendwie das gemacht. Vor allem, die bringen auch den Metaplot weiter. Mhm. Der ganze DSA 5 Metaplot ist ja damit angefangen, dass sozusagen Sterne vom Himmel gefallen sind. Die jetzt Aventurien sozusagen. Ja, vermutlich, dass das, was Leute vermuten, eine Art Götterdämmerung bringt. Und sozusagen die alten Götter vielleicht ersetzt werden durch neue Götter.
Okay.
Und das wird halt alles in diesen aventurischen Booten halt weitergesponnen. Also du hast ein Abenteuer, das erscheint, das hat sich Krallenspur in letzter Zeit. Und dann wird es halt im aventurischen Podcast fortgeführt, was halt als das Ergebnis dieses Abenteuers war. Und das führt wieder zum nächsten Schritt. Und du kannst da sehr viele Sachen, die liest du im aventurischen Booten und denkst dir so, 3 Monate später releasen sie irgendwas und so, ach, deswegen stand das im Booten. Ah ja.
Ja.
Daher.
Okay. Ja, ich guck mal, weil das klingt wieder was mich interessieren würde. Oh.
Ich schick dir den Link.
Ja, schick mir mal den Link. Dann, ja.
Ich habe hier so einen aventurischen Boden, da steht es doch bestimmt drauf. Moment.
Du, ich finde das schon. Also ist alles, alles gut. Man ist ja eins, wenn man seit, weiß nicht, 25 Jahren im Internet ist, weiß man, wie man sich Sachen findet.
Auf jeden Fall, kriegen wir hin. Genau, also von dem her, das ist wahnsinnig spannend, weil ich sage, die Heldenwerke, da waren so viele geile Sachen dabei. Also vor allem, das Lustige ist, da tun sie sich halt richtig ausleben, diesen Heldenwerken. Also es gibt zum Beispiel eins, wo wirklich nur geht um Apfelfest, und das andere geht irgendwie darum, irgendwie einen Dämon zu töten. Also es ist halt super abwechslungsreich und halt auch super spannend, weil du halt diese kleinen Abenteuer hast. Weil ich mag das eben nicht, wenn du dann 6 Monate an ein Abenteuer spielst, weil es halt ewig lang ist und weil es Plot-Twists hat und hier und da und jenes. Sondern es ist halt auch mal schön zu sagen, ah, wir hauen jetzt einfach mal 3 Abende, gehen wir quer durch Aventurien durch und machen ein Abenteuer nach dem anderen.
Ja. Okay.
Ja, was kann man sonst noch? Es gibt noch ein Brettspiel. Aventuria. Die haben wirklich ein Trendy Card Game gebaut für DSA.
Ja, ich glaube, das habe ich sogar auch gesehen. Aber also ich bin jetzt erstmal mit dem Pen and Paper beschäftigt. Und
die nächsten damit werde ich wahrscheinlich 30 Jahre
gut beschäftigt.
Ja. Bis zum Renteneintrittsalter kannst du, glaube ich, DSA spielen. So viel Abenteuer gibt es schon in allen,
ja,
in allen
Bereichen. Ja, definitiv, klar.
Also ich habe auch, es gibt ja die Borat-Kampagne, diese G7, das ist ja ein episches Schlachtfest. Ich habe Gruppen kennengelernt, die das seit über 10 Jahren nur diese Kampagne spielen. Weil die irgendwie aus gefühlt 50 Einzelabenteuer noch besteht, als Rumpf. Das ist ungefähr so wie Comics lesen gefühlt. Also hast irgendwie den Civil War so in 6 Sammelbänden. Plus noch die anderen 200 Comics, die einzelne Sachen erwähnen, die im Civil War passieren.
Okay, das finde ich krass. Also wie gesagt, wenn ich daran denke, dass wir damals diesen 3-Bänder über 1,5 Jahre gespielt haben, das ist schon krass dann, ja.
Was kann man denn jetzt in nächster Zeit von dir erwarten, Sven? Was kommt denn? Machen wir ein bisschen Werbung noch für dich, bevor wir den Podcast schließen. Was kommt denn?
In nächster Zeit ist halt auf jeden Fall die Gamescom. Ist ganz klar, ist das Event, was für mich ganz momentan arbeitstechnisch im Vordergrund steht. Ich hoffe, dass wir wieder einen Zeitreife-Sofa-Podcast demnächst aufnehmen. Oder ich mal wieder im Start und Select mit dabei bin. Da durfte ich ja jetzt irgendwie schon 3-mal mit dabei sein.
Wo findet man sich denn auf der Gamescom? Welche Halle? Achso, was kann man Halle alles finden? Also außer sehr sexy angezogene Anime-Cosplayerin wahrscheinlich, oder? Die gibt's auch?
Die gibt's natürlich auch. Also in dem Cosplay Village findest du, also wir haben eine große Stage mit sehr, sehr viel interessantem und abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Wir haben eine schöne Gangster-Area, die so ein bisschen im Thema Mafia drin ist, mit einem halt Mafia-Wagen als Fotopoint. Wir haben ein Escape Room im Mafia-Bereich. Das heißt, der Thema Mafia hat als Escape Room. Wir haben einen 1:1 X-Wing da, der auch begehbar ist. Da könnt ihr euch reinsetzen, tolle Fotos schießen. Wir haben eine Chill-Out-Meet-and-Greet-Area, wo ihr euch treffen könnt. Wo wir auch diese Podcast-Lounge haben, wo das heißt, also jeder, der einen Podcast betreibt, kann sich bei mir melden und kann sagen, hier Sven, ich würde gerne diesen Podcast-Raum halt für eine Stunde belegen und dann können die einen Podcast machen, sie können ihn auch live machen, das heißt, in dem Bereich, wo die Leute sich hinsetzen können, stehen Boxen und die werden dann mit dem Podcast beschallt.
Wo meldet man sich denn? Wie ist denn deine Adresse? Wie kann man denn, wenn da, wir haben ja durchaus viele Podcast-Leute da, gibt es da eine spezielle Adresse, an die man sich wenden kann?
Ja, s.fössing, also V-O-E-S-S-I-N-G, @bumfilm.de.
Gut. Ja. Und da ist egal, welcher Podcast. Es muss also nicht um Cosplay gehen. Ist da kann egal. Auch jemand rein, der über Schachfiguren Cosplay...
Richtig, ganz genau. Jeder, der auf der Gamescom ist, wird es zu schätzen wissen, dass er in einen schalldichten Raum gehen kann und sich mit Leuten unterhalten kann.
Sehr gut. Das heißt, das ist jetzt erstmal das große nächste Gamescom-mäßige. Dann, wann ist die nächste große Comic-Con? Ist dieses Jahr noch eine?
Ja, eigentlich habe ich drei Events.
Hey, ich wusste nicht mal, dass in München eine ist. Also,
ja, genau. Ich
habe keine Ahnung.
Wir haben Ende September haben wir die Comic-Con in Berlin, am 28. und 29. September in der Station in Berlin.
Wer kommt?
Ui, ich muss jetzt echt mal gerade gucken, weil...
Ich bin zu investigativ, es tut mir leid.
Nein, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich komme gerade durcheinander und... weil wir unterschiedliche Orte haben. Oh ja, Berlin. Oh, da haben wir eigentlich schon hochgehalten. Da haben wir hier Jason Isaacs aus Harry Potter, Star Trek Discovery. Wir haben Ron Perlman, den alten Hellboy, Sons of Anarchy. Wir haben Stephen Ogg, Walking Dead, und der halt auch den Trevor in GTA 5 gesprochen hat. Mhm. Haben wir da gehabt. Wir haben hier zum Beispiel aus Gilmore Girls den Scott Patterson. Wir haben noch hier auf Sons of Anakin Tony Flanagan. Einer, der mich sehr gefreut hat, war zum Beispiel Sean Gunn aus Guardians of the Galaxy. Mhm. Der ja das der den Dinges spielt, den Rocket Raccoon, also der den bewegt, die Animation macht. Mhm. Und der spielt den einen, ach, ich habe den Namen vergessen, bei von dem Piraten da
ein Spanier. Der Riesige oder was?
Ja, Namen vergessen.
Wie heißt der?
Sean Gunn. Das ist ja der Bruder von dem James Gunn. Und
Ach so, der spielt Rock, weil der spielt auch den Scavenger, oder nicht?
Ja, genau, der spielt den Scavenger, aber der ist auch, der macht auch die Bewegungs, glaube ich, für den Rocket war das, glaube ich.
Krass.
Die macht er auch. Mich hat sehr, sehr gefreut, der Richard Burgi. Den kennen wahrscheinlich die wenigsten. Das ist halt ein amerikanischer Nebendarsteller, aber der hat in den 90er eine Serie gehabt, der Sentinel. Fand ich sehr, sehr gut. Dann haben wir noch die Weekend of Hell im November und dann haben wir die Comic-Con in Dortmund, die am...
Das ist, glaube ich, die größte, oder?
Das ist die größte, ja, da... Also das ist mit die... Also das ist die größte. Da haben wir dann... da haben wir den Steven Yeun aus Walking Dead. Wir haben ganz viele von Pretty Little Liars, weil wir noch ein separates Event, so eine Art Pretty Little Liars Event machen. Als Musiker haben wir zum Beispiel Nick Carter von den Backstreet Boys.
Die gibt's da, noch? Der hat sich noch nicht zu Tode gesoffen?
Nein, der Nick Carter ist eigentlich da ganz...
Der Nick war der Eltern von den Backstreet Boys. War nicht der Aaron Carter, glaube ich, der so abgeschützt ist, sein kleiner Bruder, oder?
Das ist der kleine Bruder, ja, genau. Der war nicht bei den Backstreet Boys. Der war nicht dabei. Wir haben hier Mitch Pileggi von Akte X, was für mich ganz awesome ist, jemanden von Akte X dabei zu haben. Wir haben hier von American Pie haben wir dabei. Meatloaf kommt zur Comic-Con.
Krass. Der lebt auch noch? Also bei solchen Leuten frage ich mich immer, leben die noch oder...
Ja, er lebt noch. Marilyn Rice Raskup von 24, die da die Chloe gespielt hat.
Krass.
Wo ich mich tierisch gefreut habe, dass die kommt. Ich so, ah, geil. Wir haben hier Edward James Olmos von Battlestar Galactica. Da kann ich nur empfehlen, wenn ihr annähernd BSG-Fans seid oder Miami Vice oder sonst irgendwas, holt euch von dem Mann ein Autogramm. Der hat eine Hammerhandschrift. Es ist der Hammer, der hat das Autogramm geschrieben. Ich habe gesagt, meine Fresse, habe ich nur gesagt. Also, das ist echt die wundervollste Anschrift, die ich jemals gesehen habe. Shannon Elizabeth von American Pie. Die heißt oder Walking Dead, Michael Cudlitz, also ganz viele Walking Dead Leute. Ich, oh Gott, wie viel haben wir denn schon da? Ach ja, wir haben hier von Stranger Things die Erika, die Kleine, die kommt. Und ja, also von Sons of Anarchy, also Dortmund wird groß. Dortmund wird
krass.
Ja, also krass, mega krass werden.
Ja, nicht schlecht. Und dann?
Ja, das sind so die Events und dann halt die Nebenprojekte, was man halt so macht, ne?
Und im Juni habe ich gesehen, ist in München Comic Con. Ich glaube, da gehe ich diesmal hin, weil ich weiß, dass es gibt. Super.
Ganz genau, da kommst du.
Für die Zuschauer, Zuhörer, ich war ein bisschen überrascht heute, wo Sven zu mir sagt, so, ja, wir hatten eine Comic Con in München. So, ich wohne in München, es war keine Comic Con in München, das hätte ich doch mitgekriegt. Und doch, es gab eine Comic Con in München. Vor allem mit super Gästen habe ich mir das angeguckt. Ich ärgere mich schon ein bisschen, muss ich sagen.
Ja, Lina Headey war schon krass. Robert Englund haben wir da gehabt. Absolut ein sehr sympathischer Mensch. Also der nimmt sich auch wenn die Schlange sehr lang ist, der nimmt sich immer für die Leute, immer unterhält sich mit denen, erzählt was, wenn du dem was zum Signieren mitbringst. Ich habe dir mal das Nightmare on Elm Street PC-Spiel, was 88 rauskam, mitgebracht, da hat er erstmal die Box aufgemacht, hat sich das fasziniert angehört und so drüber unterhalten und so. Also ganz, ganz sympathisch. Also wenn ihr mal die Chance habt, Robert Englund auf einer Con zu treffen, macht es. Sehr sympathischer Typ.
Wenn ich ja gerne mal treffen würde, wäre Zach Braff und der Fashion. Also Turk und JD. Hast du die schon mal kennengelernt? War die schon mal in Deutschland?
Leider nicht.
Die, glaube ich, gehen auch nicht so auf Cons in Europa. Die sind mehr auf Amerika
wahrscheinlich. Ja, du, das ist halt, also muss man ganz ehrlich sagen, ist, glaube ich, auch immer eine finanzielle Interessensache. Wenn man sich da findet, ich werde es mal vorschlagen, ob man die mal kriegen könnte. Weil einer, ich fände es sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der eine, der war mal auf einer Con in Deutschland gewesen, der Anwalt da, der war, glaube ich, mal.
Der hat ja auch die Band gehabt. Ja, die A Cappella-Band ja aus Scrubs existiert ja wirklich. Die haben ja wirklich sogar Soundtracks aufgenommen und sowas. Die sind sehr,
ja, cool. Ja, genau. Und der war, glaube ich, mal auf einer Con in Deutschland. Und ansonsten.
Das ist ja auch irgendwie der Neffe von dem Professor aus Zurück in die Zukunft. Die sind ja verwandt miteinander.
Ach, okay, das ist ja cool. Das ist ja cool. Und ich muss mal gerade gucken, vielleicht wie heißt der noch?
Der Professor Cox,
mal,
der.
Ich guck mal kurz. Nicht der Dr. Cox, sondern der Hauptdarsteller. Weiß nicht, also es war noch einer, der, und der kommt sogar in seinen, also der hat dann seine Arztuniform dann auf den Cons mit cool. dabei. Aber das ist mal interessant, ich werde mal fragen.
Ich weiß nicht, ob die relevant sind, weil ich glaube, junge Leute kennen die gar nicht mehr. Also ich stelle fest, dass viele Azubis Scrubs gar nicht mehr kennen. Also das, ich weiß nicht, das ist immer spannend, wie der Zeitgeist ist. Vielleicht will ich auch keiner mehr sehen. Ich bin ja zum Beispiel auch ein wahnsinniger Kevin James-Fan und King of Queens-Fan. Also der hat sich halt auch mit seiner letzten Serie leider so ein bisschen
alles verhagelt. Ja, die war aber auch nicht so. Die war ganz nett. Ich denke mal, das Ding ist die klassische Sitcom, die Zeit ist abgelaufen. Das funktioniert heute nicht mehr so sehr. Also es sind so die letzten Dinger, wie How I Met Your Mother, was ja eigentlich gar keine klassische Sitcom ist. Weil die ja nicht vor Publikum gedreht wurde, aber jetzt zum Beispiel Big Bang Theory ist noch mit so das letzte mit eins der letzten Beispiele, wie noch eine Sitcom funktioniert. Ich habe jetzt gerade, hatte ich mal angefangen, weil ich auch von dem Fluffy ein sehr, sehr großer Fan bin, auf Netflix Mr. Iglesias, und ich konnte mir zwei Folgen angucken und das ist so schlecht, fand ich so schlecht getimed, und das hätte vor 20 Jahren funktioniert.
Ja, man hat es auch, glaube ich, alles gehabt. Also ich bin jetzt immer wieder am Friends rewatchen, einfach weil ich die Serie mit meiner Kindheit ziemlich zusammenbringe. das funktioniert halt alles heute nicht mehr so. Also ich finde Friends wahrscheinlich am lustigsten, weil ich irgendwie sehe, wie sie früher mit alten Computern rumgespastelt haben und schauen mir dann irgendwie einen Windows 95-Spot mit den Schauspielern an. So.
Ja, der war geil.
Das ist halt sowas, ich bin halt alt gefühlt. Das ist halt für mich so, also, oh, das war so schön. Aber so was Richtiges, auch Big Bang Theory, ich war so froh, dass sie die Serie gut beendet haben und so beendet haben, dass ich danach da war und mir gedacht habe, so, yay, das war in Ordnung, das war jetzt nicht bahnbrechend. Aber es war nicht so eine Vollkatastrophe wie Mad School oder wie How I Met Your Mother. Aber How I Met Your Mother habe ich einfach...
Ich mag das Ende von How I Met Your Mother.
Echt? Ich habe mal die Folie einfach so ein Fenster geworfen.
Nee, also ich mag das Ende von How I Met Your Mother, weil es eigentlich genau das widerspiegelt, was die Serie ist. Weil, was die Kinder am Ende auch sagen, es geht eigentlich nicht um die Mutter, es geht um Robin. Und deshalb fand ich es eigentlich sehr, sehr gut abgeschlossen. Ich finde auch die letzte Staffel teilweise mega geil, weil sie eigentlich mit fast alles aufklären, was irgendein Mythos war.
Das stimmt. Ich finde halt, sie haben Barney halt ein bisschen... Also ich finde halt, die letzte Staffel hat da zwei große Schwächen. Das ist einmal, sie haben Barney ein bisschen kaputt geschrieben und sie haben halt Robin und ihn ein bisschen kaputt geschrieben. Man hätte einfach die Staffel mit der Mutter weglassen können oder hätte einfach sagen können, Robin ist die Mutter. Das hätte ich am besten gefunden. Hätten sie direkt gesagt, ja, ist doch klar, dass Robin eure Mutter ist. War es nicht seit der zweiten Staffel klar, dass es so sein wird?
Nein, das war ja eigentlich, das wurde ja doch schon direkt in der ersten Folge gesagt, dass es nicht ist. Also von daher, das fand ich schon gut. Ich fand das Ende auch gut. Das merkst du ja an den Aufnahmen von den Kids, die ja dann immer auf einmal trotzdem noch so jung sind, weil sie es direkt gedreht haben mit hier, wir wissen, dass du auf Tante Robin stehst, also treff dich doch mal mit ihr. Das hat mir schon gut gefallen. Natürlich, man hätte es vielleicht ein bisschen anders. Ich fand auch leider sehr, sehr schade, dass sie eingeknickt sind und nochmal so ein Ende nachgeschoben haben, weil ich finde immer noch...
Haben sie?
Ja, es gibt auf der DVD ist ein alternatives Ende.
Ja, aber es ist ja nicht Kanon.
Ja, genau. Und das ist halt einfach das, wo ich sage, okay, Jungs, ihr seid die Autoren, es ist eure Geschichte, steht dazu. Punkt.
Aber das verstehe ich halt nicht, dass sie sich immer darauf einlassen. Ich finde ja auch diese ganze Felicity-Schipperei bei Arrow immer schwierig. Du musst ja den Fans nicht geben, was es will. Es gibt halt ein Konstrukt, also ich finde halt, How I Met Your Mother ist halt ein sehr, sehr krasses Ende, wo man sich sehr drüber streiten kann und Lost halt zum Beispiel nicht. Also es gibt schon Serien, wo du sagst so, okay,
bäh. Echt? Lost
war Lost fand ich mega schwierig. Genauso wie Roseanne
Lost
oder so.
War grauenhaft. Lost war, ist für mich eine Serie, die hätte als Miniserie funktioniert.
Ja, 20 Folgen. Die ersten Ende. Staffeln waren schon cool. Also wo sie rausgefunden haben, sie müssen irgendwie auf diesen Knopf drücken und so. Es gab schon geile Wendungen, aber am Schluss...
Ja, aber du hast gemerkt, dass die Autoren irgendwann gar nicht mehr wussten, scheiße, was machen wir ja eigentlich gerade?
Ja.
Und das ist das Problem. Und ich finde, Lost wäre so ein Ding gewesen, Miniserie hätte wunderbar funktioniert, hätte vielleicht auch die Leute zufriedengestellt.
Was zum Beispiel ein super Serienende war, fand ich Dr. House. Das war ein mega geiles Serienende. Da dachte ich so
House war geil,
okay, ja. Cool. Genauso hatten es enden können. Schönes offenes Ende.
Ja.
Auch zum Beispiel Breaking Bad fand ich mega gut. Also sie haben schon wirklich viele Serien gut abgeschlossen, aber zum Beispiel auch Game of Thrones war ich ja super, super gehypt, aber die letzte Staffel war halt irgendwie so, Leute, warum habt ihr keine 10 Folgen gemacht? Warum ändert sich die Meinung aller Hauptcharaktere gefühlt im Episodentakt? Das war halt schwierig.
Ich kann es schon verstehen, also ich bin ja nicht der so, meine Freundin hat ja jahrelang versucht, mich von Game of Thrones zu überzeugen, hat mich nicht so wirklich interessiert. Ich fand es super gemacht, alles, aber hat mich nicht gepackt. Und dann habe ich ihr gesagt, hier, weil sie meinte, jetzt kommt halt die 8. Staffel und auch wegen Spoiler, ich sehe, ja komm, dann habe ich ab der... Ich wusste ja eh immer, was passiert. Ich war ja immer dank Comic-Con und sonst irgendwas und meiner Timeline immer auf dem neuesten Stand. Habe ich gesagt, hier, sie sagte, ja, ab 6. Staffel. Und ich sage, ja komm, gucke ich mit dir mit. Ne?
Sind ja auch nur 10 Folgen. Es ist ja auch eine dankbare Serie.
Ja, so, und dann habe ich 6. Staffel mit ihr geguckt, 7. Staffel mit ihr geguckt und dann die 8. Und ich fand es vollkommen in Ordnung. Und das finde ich das dann halt auch geil, wenn die Leute, ja, ich könnte ein besseres Drehbuch schreiben. Ja, dann schreib. Dann entwickel mal eine Welt. Dann entwickel eine Welt, entwickel Charakter, entwickel diese Charaktere, mach Gespräche, schreib eine Geschichte dazu. Ja.
Also, ich kann da nur empfehlen, das CCXP-Video von Orkenspalter, wo sie mit Herrn Knappweiß zusammen mal diskutieren, wie schwierig ist es denn, Fantasy zu schreiben in Deutschland und wie kompliziert. Also es ist natürlich immer einfach zu sagen, vor allem man ist nachher immer schlauer und es kann Schweinchen schlau spielen. Es ist halt, schwierig. Es gibt halt wirklich Sachen, wo ich sage, handwerklich schwierig beendet. Auch sowas wie zum Beispiel Two and a Half Men hätte man einfach mit dem Ausgang von Charlie Sheen beenden sollen. Das ist auch immer so, dieses Weitertragen. Ja. Es ist halt gefühlt, make die Sau so weit es geht. Zum Beispiel bei Big Bang Theory haben sie die letzte Staffel herausragend gemacht, aber hast du auch gemerkt, da ging es nicht mehr um Einschaltquoten, sondern da ging es darum, die Serie abzuschließen.
Aber witzigerweise haben sie sich sehr, sehr viel offen gelassen. Sie haben sich eigentlich die Chance offen gelassen, dass die Darsteller irgendwann mal in 5 bis 10 Jahren sagen, ach ey, eigentlich hätten wir wieder Bock. Und dann sagen, ja perfekt, ihr habt eure Kinder, ihr habt das. Wir können eigentlich sofort wieder einsteigen. Also das finde ich halt so geil. Sie haben das eigentlich perfekte Ende geschaffen, sich aber trotzdem sehr, sehr viele Optionen offen gelassen, dass wenn die Darsteller wieder Bock haben, steigen wir in 10 Jahren noch wieder ein.
Das stimmt. Also wie gesagt, ich finde es spannend bei Big Bang Theory, weil ich lange dann echt verhasst, weil mir gedacht habe, so, mach doch die Serie zu Ende. Also jetzt braucht nicht jeder noch ein Kind und oh, was machen sie mit Sheldon? Und ich muss sagen, in der letzten Staffel haben sie es hingekriegt, was ich nicht gedacht hätte, dass sie es hinkriegen, dass sie Sheldon und Amy wirklich so abzeichnen können, dass man sagt, okay, die sind jetzt auf Augenhöhe, Sheldon ist zwar immer noch ein komischer Kauz, aber er akzeptiert seine Frau. Weil das fand ich immer eine sehr blöde Sache, dass Amy immer so als das Dummchen dargestellt worden ist lange Zeit und sie ist so devot gegenüber Sheldon und macht alles, was er sagt. Und das ist halt in den letzten 2 Staffeln wirklich geworden, dass sie halt auch ein Charakter wird und dagegen geht.
Ja.
So, willkommen bei Serie-Podcast.
Ja, genau. Das ist genau. Das Nächste.
Damit beenden das Abschweifen. ich fand es super spannend mit dir, Sven. Ich hoffe, wir wiederholen das mal, wenn ihr die Anfängerbox mal durch habt. Und bin gespannt, was du so in ein paar Monaten sagst, wo du dann stehst und wie deine Wohnung aussieht und ob du schon eine zweite DSA-Wohnung angemietet hast, wo das Merchandise steht.
Ja.
So eine Man Cave.
In der Drittwohnung, wo meine Zweitwohnung ist schon voller Spiele.
Also meine Frau hat ein bisschen Angst, dass ich den Keller doch mal irgendwann ausräume, da eine Couch reinstelle und weitere Buchregale aufstelle, wie so ein Dungeon Master Dome macht da unten. Ja. Nee, also von dem her war eine super lustige Folge. Ich glaube, den Leuten hat es auch gefallen, weil wir zwei, glaube ich, sehr DSA-positiv sind und sagen, ja, ist alles geil und so. Ich glaube, es war eine ganz, ganz spannende Folge. Wir sind ja deine Sachen schon durchgegangen. Wo kann man dich denn alles noch Social Media mäßig folgen?
Also generell Twitter, Instagram, also alles mit SaniFox, also SaniFox, bin ich dort unterwegs. Sven Fössing oder SaniFox könnt ihr sogar auch finden auf Facebook. Ich nehme eigentlich fast jede Freundschaftsanfrage an, weil ich hab's eh auf öffentlich gestellt und also da kann man mich überall finden.
Man kann es empfehlen, weil man immer die neuesten Disney-Park-Attraktionen sieht.
Das auf jeden Fall, da ich regelmäßig alle 3-4 Monate mit meiner Freundin im Disneyland in Paris bin, ja, werde ich da immer sehr zugemüllt.
Ich wollte ich schweife nochmal ab. Super. Ich wollte fragen, kriegst du von Disney die irgendwie so, oder geht ihr wirklich da immer hin?
Also so weit bin ich noch nicht, dass Disney mich einlädt ins Disneyland. Also wenn ich das mal schaffe, dann dann ist das... Nein, wir haben uns Jahreskarte geholt. Die ist eigentlich relativ günstig.
Ach, sowas gibt es wirklich? Also auch wie beim Europapark? Sowas gibt es wirklich für Disneyland auch?
Ja, natürlich. Krass. Die ist auch recht günstig. Da gibt es mehrere Abstufungen, weil du hast sogenannte Blockout-Dates, also Tage, an denen du nicht hin kannst.
Also
weil
Wochenenden das und sowas dann wahrscheinlich.
Genau. Also so gerade so Weihnachten. Also wir haben jetzt bei uns... wir haben die jetzt verlängert. Du kriegst halt mit jeder Verlängerung kriegst du nochmal 4 Monate geschenkt. Und eigentlich kostet die Karten, die wir uns holen, kostet so viel wie 3-3,5 Tage der Eintritt, wenn du den so da holen würdest.
Ach echt? Okay, weil ich habe das von Freunden gehört, die das kostet mehrere 100 Euro, so ein Wochenende, auch wenn du da noch in dem Hotel irgendwie bei Disneyland bist, das ist wirklich so ein kleiner Badeurlaub gefühlt. Ne?
Wir fahren immer, das Geile ist, diese Disneyland-Hotels, die in diesem Ring sind von Disneyland, da gibt es ein B&B-Hotel.
Ach so.
Und da zahlst du dann 80 Euro die Nacht, wenn du natürlich außerhalb der Saison fährst, was wir halt nur machen können, da wir beide freiberuflich sind, können wir halt dann fahren, wenn wir Bock haben. Und dann zahlst du halt 80 Euro die Nacht, hast ein Frühstück. Wir fahren halt mit dem Auto jetzt hin. Durch den Pass haben wir freies Parken.
Okay.
Und dann hast du halt Ne? Also deshalb sind wir da halt auch regelmäßig.
Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob Paris, wird Paris eigentlich auch diesen Star-Wars-Bereich kriegen?
Oder ja, haben sie den schon? Ja, 2021. Die haben jetzt die Pläne vorgelegt. Und sie kriegen auch so ein Star-Wars-Area, so eine große.
Weil das ist der Zeitpunkt, ich war als Kind mal im Disneyland Paris, wo Space Mountain, glaube ich, eröffnet hatte. Das war
ach, krass, hm?
Mega geil. Und ich habe das nur gesehen und alle lästern ja schon wieder über diese Star-Wars-Area, aber allein in ein Hotel zu gehen, wie Star Wars designt ist, das erfüllt mir jeden Einzelnen. Also wenn wir nicht schon geheiratet hätten, würde ich wahrscheinlich mit meiner Frau da einfach hinfliegen und sagen, ja, oh, wir fahren ins Disneyland. Ja, wir fahren ins Disneyland. Tim, warum sind wir hier im Star Wars-Bereich? Ach, ups! Wie konnte mir das nur passieren?
Ja, also die bauen nochmal einen Bereich. Wie gesagt, der hat Star Wars, der hat Frozen, die haben so einen großen See, den sie dann anlegen werden und die wollen bis 2030, 2040 einen neuen Park. Also momentan sind ja zwei Parks, Studios und der Park.
Ach so, okay.
Und sie wollen noch einen dritten Park anlegen.
Avengers und Star Wars.
Ja, Avengers ist in dem Studio, wird das mit. Die haben jetzt, die haben diese Armageddon-Attraktion, die haben sie jetzt abgerissen. Der Rock'n'Roll Coaster wird Ende September geschlossen und wird zum Iron Man Coaster umgebaut. Und alles drumherum wird dann halt so zur Marvel Avengers Area gebaut. Krass. Ne? Also die machen da schon sehr, sehr viel, ja. Wir waren jetzt beim letzten Mal, da haben sie so eine Marvel Stunt Avengers Stunt Show gemacht. Und da muss ich echt sagen, alter Falter, wie krass die das gemacht haben da auf der Bühne.
Okay, und haben sie wirklich gute Cosplays oder ist das so ein bisschen so eher so, so Fremdschämen oder sind es wirklich.
Nee, also die achten schon, dass die Leute in diese Charakter reinpassen. Und die Stuntshow war echt super gemacht. Also ein Spider-Man, der da mehrere Saltos macht, ein Iron Man, der fliegt. Und das auf einer Live-Stuntshow ist schon geil, muss ich echt sagen. Okay, krass. Also das haben sie echt super gemacht.
Ja. Ja, dann weiß ich, was ich 2021 mache im Urlaub. Ja. Nee, super cool. Nee, aber wie gesagt, ich finde es immer spannend und ich bin auch immer sehr neidisch. Und wie gesagt, ich war sehr neidisch, wo sie das glaube ich, in der USA, ne? Glaube ich, in.
Ja, das ist natürlich
mega. Mit Laserschwert bauen und sowas. Da sitzt du schon so da und denkst du so: Moment, wie weit geht der Dispo eigentlich?
Ja.
Mal nutzen, oder? Wofür hat man ihn denn?
Ganz genau. Schatz, ich bin mal eine Woche weg auf Dienstreise.
Richtig, wir haben eine amerikanische Niederlassung. Ich werde das nicht auftauchen, aber
ja.
Das Alibi meiner Frau ist gut. Und warum gibt es bei euch in der Firma Lichtschwert? Ach, das war so eine Aktion in der Kantine, Schatzi.
Genau, wir haben jetzt so einen Deal mit Lucasfilm und Disney.
Genau, nee, super. Nee, also wie gesagt, super spannend, hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Sven. Und genau. War eine super geile 7. Folge. Wir haben viel über DSA geredet, ganz wenig über Nerdzeug, aber ich glaube, die genau. Zuschauer, die hier sind, haben, glaube ich, auch dieselben Interessengebiete.
Das freut mich.
Genau, also folgt uns gerne. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr im Patreon unterstützt. Wie gesagt, es würde mir einfach helfen, den Podcast gut zu finanzieren und vielleicht das eine oder andere mal zu Ulysses zu fahren. Wäre natürlich für mich schön, weil jedes Mal Ulysses halt für mich auch einmal 300 Euro einfach sind. Dahingehend wäre es natürlich auch mal schön, da ein bisschen unterstützt zu kriegen. Würde mich freuen. Folgt dem Podcast, shared ihn, macht weiterhin so nette Kommentare. Es macht super Spaß für euch, die ganzen Podcasts zu machen. Und ich werde auch in Zukunft gucken, interessante Gäste wie den Sven zu bekommen. Vielen Dank, Sven, für deine Zeit. Es ist ja auch schon spät am Abend. Vielen Dank, dass du dir da auch in deiner Freizeit so viel Zeit
nimmst. Kein Problem. Gerne doch. Also, tschüss.
Ciao.